Techtelmechtel, der Mechpedel-Podcast.
Der Tech-Podcast.
Techtelmechtel,
der Tech-Podcast von Digitech.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir und Philipp Rüegg. Und zurück aus den Ferien, der besteht jetzt aus 50% Ramen und 50% Tempura, der Tomagoy San Belancic.
Genau, hallo zusammen, ich habe den Weg zurückgefunden nach 4 Wochen.
Ja, das freut uns doch. Genau, und ich würde sagen, unser neuer Feldherr, der mit uns in die Schlacht zieht, der Luca Bonaparte Fontana.
Bonjour.
ja, und ebenfalls ein kleiner General, aber über eine Armada von MacBooks, der Samuel Buchmann, unser MacBook-Tester-Afficionado.
Hoi zusammen.
Wie viele Geräte hast du jetzt noch zuhause? Jetzt hast du nicht mehr so viel.
Jetzt habe ich wieder ein paar zurückgegeben, um mal ein bisschen Platz zu machen. Ich glaube, es sind noch 5 oder so.
Hast du Schlacht gewonnen, hast es gefunden, gut.
Genau.
Ab in Frieden. Ja. Ab ins Lager. Ja, genau, weil wir reden ja heute, nein, nicht über MacBooks, aber wir reden über Japan, weil der Domi, wie wir es bemerkt haben, ist 4 Wochen weg gewesen und skandalöserweise 4 Wochen in Japan. Ist wirklich, da müssen wir natürlich wissen, was er da genau gemacht hat. Darum haben wir das nächste Mal wieder dürfen gehen. Und dann reden wir auch über OpenAI. Dort hat es... läuft immer noch, obwohl jetzt hat sie langsam ein Ende gefunden, die Soap Opera mit dem CEO, der geht, zu einer anderen Firma kommt oder vielleicht auch nicht und wieder zurückgeht und es ist ein Zeugs. Da werden wir drüber reden. Dann reden wir über Star Wars und Dave Filoni, der dort eine Beförderung bekommen hat und was das bedeutet. Und wie so angedeutet oder angekündigt, der Napoleon, der Bonaparte heisst er einfach, oder?
Der Film. Ja. Also ja. Nein, der Film heisst Napoleon.
Naja, das andere wäre cooler gewesen. Bonaparte klingt eben einfach irgendwie lustig. Genau, der Ridley Scott sein neuer Epos. Und dann in der Spielecke reden wir über Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name und Suika Game, wo der Tommy in Japan gespielt hat. Ja, aber eben, ich würde sagen, Japan. Wie war es denn so gewesen in Japan?
Anstrengend, hey. 4 Wochen. 4 Wochen quasi einfach Städtetrip, ohne Pause. Sehr, sehr viel rumlaufen. Und so im Nachhinein hätte ich, glaube ich, die Route, die wir gemacht haben, genau umgekehrt gemacht. Weil wir haben es von einer schönen kleinen Stadt bis zur grössten Stadt der Welt vorgekämpft. Und dann ist halt, wenn du in der 4. Woche dann noch in Tokio landest und komplett kaputt bist, die Menschenmenge, dann kommst du dann nicht mehr so gut drauf klar.
Aber sind ja nur in der Stadt gewesen, quasi, also nie auf dem Land.
Wir haben schon Naturzeugs gemacht, aber es hat, auch das war mit viel, viel Laufen verbunden. Und das bin ich mir halt nicht gewohnt, dass du 4 Wochen lang jeden Tag quasi 15.000, 20.000 Schritte machst und irgendwann bist du dann einfach kaputt.
Ja, krass.
Ja,
aber es ist ja auch noch schwierig. Es ist ja auch noch schwierig. Wir sind auch mal dort gewesen. Ich habe es auch noch schwierig gefunden, wenn du zu fest kombinieren kannst, kannst du es auch irgendwie gar nicht, weil dann die Strecken sind dann schon noch weit, wenn du wirklich ein bisschen aufs Land willst, weil dann dort, bis dann dort bist. Und so.
Genau.
Bei uns hat das eben auch nur, wir haben es auch nur ein paar Tage wirklich aufs Land geschafft, aber gelohnt hat es sich eben schon.
Genau, das ist so, ja. Das Strecken sind ganz andere Dimensionen, als wir das von hier gewohnt sind. Und alles, was du denkst, ja, das sieht dir relativ nahe aus auf der Karte. Brauchst du dann auch gleich, wo lang bis dort ist. Genau, wir haben angefangen in Okinawa. Das ist ganz, ganz im Süden. Das ist so eine kleine Insel, die quasi auf der Höhe von Taiwan liegt. Phil, du bist ja schon mal dort gewesen, oder?
Genau, ja, sind wir eigentlich gut tauchen.
Wann bist du gewesen, so jahreszeitmäßig?
April, glaube ich.
Ja, also ist dann Badewetter gewesen, in dem Fall schon.
Es ist gerade so gegangen, ja.
Bei uns ist es eben auch so. Darum haben wir das als erstes gemacht. Jetzt haben wir gefunden, hey, komm, dann können wir noch ein paar Strandtage am Anfang im Oktober reinnehmen. Das war cool gewesen. Ist so eine, wir waren in Naha gewesen. Das ist eine relativ kleine Stadt für japanische Verhältnisse. So 300.000 Einwohner. das ist wirklich relativ klein. Und dann haben wir das komplette Gegenteil gemacht, sind wir ganz in Norden gegangen, auf Sapporo, wo es dann unglaublich kalt war. Die Gegend ist aber sehr, sehr bekannt dafür, für sehr viel Schneefall und kann man gut Skifahren dort. Bei uns hat es jetzt noch keinen Schnee gegeben, aber das Wetter war wirklich sehr, sehr garstig gewesen im Vergleich zum schönen tropischen Wetter, das wir zu Okinawa hatten.
Ist das dort, wo es auch die so Eis-Iglu-Bars gibt? So.
Ja, ja, genau. Das alles Zeug, genau. Voll. Und ja. Dort gibt es auch noch so ein einheimisches Volk, wo ja, wo so, jetzt haben wir jetzt nicht kulturell so besucht, aber Genau, so, so ein Volk, das schon mega lange dort wohnt und eben auch in diesem Eis überlebt. Und mega spannend, was man dort alles machen kann. Wir sind jetzt aber nur in Sapporo gewesen dort. Und das ist ein bisschen eine grössere Stadt, das ist dann 1,9 Millionen. Also haben wir schon den Unterschied gemerkt, dass es ein bisschen grösser wird. Und dann sind wir weitergegangen Richtung Osaka. Mitte vom Land so ungefähr, plus minus. Und das war bei 2,7 Millionen gewesen, haben wir nochmal einen Sprung gemerkt. Dort haben wir aber noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht in Nara. Seht euch das etwas?
Das ist das Nein. mit der Reh, oder nicht?
Ja, genau. Das ist der geilste Ort auf dieser Welt. Wirklich. Einer von meinen absoluten Lieblingsorten auf dieser Erde, wo wir sind. Es ist einfach ein Dörfli. Ein grosses Dörfli, eine kleine Stadt. Und in einem Teil der Stadt laufen einfach Rehe frei umeinander. Und die haben einfach null Angst vor den Leuten. Und die stehen einfach manchmal auf der Straße rum und es ist ihnen scheissegal. Es gibt dann so riesige Kolonnen hinter den Rehen und die stehen einfach rum und schauen, ja, schön hier, laufen langsam weiter. Und die haben wirklich null Angst. Die leben mit den Menschen dort zusammen und mit den Touris vor allem auch. Und du kannst an jedem Ecke kannst so Rehkeks kaufen und die Rehe füttern. Und die sind teilweise auch verdammt frech. Yeah. Du hast überall so Warnhinweise, hey, verhalten ein Respekt vor gegenüber den Tieren. Es kommt vermehrt zu Zwischenfällen. Und wenn dann kein Keksli ist und wenn sie wissen, dass du ein Keksli dabei hast, dann fangen sie dich an zu stupsen. Fangen sie dir an zu rumknabbern. Oder die halt wirklich rammen. Also die sind
wirklich, oh shit.
Die kennen nichts. Aber die lieben Hooligans. Ja, wirklich. Sie sind so herzige Tiere und machen verdammt lustige Geräusche. Wenn du einmal Keksli auspackst, bist du einfach umringt von 5 oder 10 Rehen, die etwas von dir weisst, verdammt lustig.
Wir sind eben auch dort gewesen. Das ist schon so, wenn du eine Jackentasche hast, das einfach, dann kannst du es gerade geben. Ja. Weil irgendwie, du schaust nicht hier und dann kommt von hinten ein Reh und nimmt die einfach aus der Tasche raus.
Was alles hilft, ist die Hänge zeigen und wirklich so sagen, hey, schau, ich habe nichts. Ich so langsam gegen Hinger entfernen. Rückwärts laufen. Wie ein Bär.
Das erinnert mich einmal am Samstag im Spreitenbach im Shopping. So.
Ich kann nicht.
Langsam rückwärts laufen. Kann nicht.
Genau, Osaka und nachher zum Schluss noch, wie gesagt, Tokio. Dann haben wir noch einen Zwischenstopp in Hakone gemacht. Das ist ein kleines Bergdörfli, wo wir dann einfach nur 2 Tage so Spa-Programm gemacht haben, in Onsen gechillt haben, in den warmen Quellen gechillt haben. Das ist cool gewesen, so ein bisschen als letzter Stopp vor Tokio, wo dann die grösste Stadt der Welt ist, wo ich dann herausgefunden habe. Im Nachhinein, das habe ich nicht gewusst.
Also, sind die Spa-Dinge, ist das so Wasserbad gewesen, so à la, was man so im Anime so sieht, so, keine Ahnung, Naruto oder weißt, das klassische, ja, so Männer, Frauen dran, ja, genau, so warme genau. Quelle, in der Mitte hat es eine Wand, du gehörst aber auf die andere Seite.
So genau, das ist so wirklich das klassische Ding. Wir hatten auch einen kleinen Bathtub auf dem Balkon gehabt. Also wirklich.
Also, den habe ich ein Bild gesehen auf dem Instagram, das hat sehr lustig ausgesehen. Genau. Du bist ein bisschen überdimensioniert für den.
Ich bin stumm gewesen, dass ich dort Platz hatte, ja, aber irgendwie ist es gegangen.
So mit angewinkelten Knie bist du wie so einem
Drogen. Das ist ein komisch ausgesehen. Es hat ausgesehen, als würde es unten noch irgendwie weitergehen. Ich habe gar nicht verstanden, wie der Körper dort reingepasst hat.
Ja, also ich verstehe so immer noch nicht, wie das physikalisch möglich ist. Aber es ist irgendwie jetzt geklappt. Aber ja, genau, Luca, genau so wie du dir vorstellst, so ist es. Ja. Und so ich liebe geil. Das so entspannend. Aber hure, also krass, halt das nicht länger als eine halbe Stunde aus, dann bist du wirklich kaputt und musst viel Wasser trinken und dir holen. Aber es war super gewesen. Genau, aber eben Tokio, glaube ich, 14 Millionen plus minus, die in der Stadt leben und irgendwie 37 Millionen, die in der Umgebung leben. Also wirklich abartig.
Wow.
37 Millionen, das ist ja fast die Hälfte von Deutschland, oder? Deutschland hat 80 Millionen plus
ja,
Millionen.
Ja, genau. Also ungefähr, so ja.
Unglaublich, wie viele Leute auf kleinstem Raum zusammenleben. Aber ja, sehr, sehr cool. Ich liebe die Atmosphäre in diesen Städten, ich liebe die Natur dort und das Essen. Wir haben so viel gefressen, unglaublich. Es war sehr, sehr cool gewesen. Und Samuel, jetzt wollte ich sagen, ich habe mir eine Kamera gekauft für Japan. Wir haben ja, im Sommer haben wir in einem Podcast mal darüber geredet, wegen welche Kameras dass man für welche Ferien mitnehmen soll. Und dort war ja die Diskussion dann so gewesen. Dass wir dort gelandet sind, sich Festbrennweite, dass es eigentlich etwas ganz Cooles ist, wo man sich dann nicht verpflichtet fühlt, in jeder Situation ein Foto zu machen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mir einen Ricoh GR3 gekauft.
Sehr schön. Mit welchem Objektiv? Mit dem 40mm oder mit dem 24?
Also Brennweite steht hier 18,3 mm.
Ja, das ist immer so APS-C-Brennweite. Dann ist es, glaube ich, 24 recht. Ja. Ein bisschen weitwinklig, also so ein bisschen wie mit dem Handy, ungefähr.
Ungefähr wie mit dem Handy, ja, genau.
Ja, okay. Ja. Mhm. Sehr cool.
Und es hat total Spass gemacht. Und das Coole bei der ist ja, die andere Option, die ich mir noch überlegt habe, wäre ja noch die Fuji X100V, oder so heisst die. Von der hast du mir abgeraten, weil es eine Hipster-Kamera ist, hast du gesagt.
Es ist einfach, die ist auch cool. Es ist, die ist einfach relativ teuer und man hat sie, glaube ich, dort sowieso gar nichts mehr bekommen, habe ich gemeint.
Ja, voll. Oder einmal hätte ich die Chance gehabt, bin ich benachrichtigt worden, dass es wieder auf Lager war bei Digitec, aber habe mich eigentlich für die Rico entschieden. Vor allem, weil
sie kleiner ist. Ist ja viel kleiner, oder? Ja, die ist genau. So richtig handlich und kannst halt wahrscheinlich einen Hosensack nehmen. Ich glaube, ich hätte
es im Hosensack gehabt, tatsächlich. Ja, voll. Ja.
Was ist das für eine Marke?
Japanische, ja, tatsächlich.
Rico?
Ja, das ist... Rico? Die gibt es nicht mehr so viel.
Das ist, noch nie
machen gehört. Wir so Kompaktkameras, sind aber echt cool.
Und Drucker machen sie
auch. Ja, stimmt.
Kameras und Drucker.
Und hast du jetzt weniger verpflichtet gefühlt, zum viel Föteln?
Es ist perfekt gefunden. Und wenn ich mal das Föteln gemacht habe, dann habe ich gefunden, okay, mal, es hat sich gelohnt mit der Kamera und mit dem Handy, weil ich finde, es hat man schon den Unterschied gesehen. Und die hat ja ähnlich wie die Fuji, hat sie ja so Rezepte, die du einstellen kannst. Also so, sie haben nicht Filter. So
Filter, also Farbprofil.
Genau, Profil. Und ich habe so ein positiv Filmprofil eingestellt. Ich finde, es hat den Fotos wirklich einen huren geilen Look gegeben. So ein bisschen retromäßig, aber nicht zu auffällig. Und es hat sehr, sehr viel Spass gemacht. Ich habe es schon ein bisschen vorher gekauft, zum Ausprobieren, sie so ein bisschen kennenlernen. Und würde ich definitiv wieder mitnehmen auf so Ferien.
Sehr cool.
Kann ich jedem empfehlen. Genau. Und ich habe Japan natürlich nicht nur angeschaut und Natur angeschaut, sondern sehr viel nerdiges Zeug gemacht. Ich glaube, ich muss etwas erzählen, also das absolute Highlight waren die Universal Studios, die wir besucht haben. Luca, du bist in deinen Ferien, die du hast, bist auch in den Universal Studios in Florida gewesen, oder?
Ja.
Hast du dich cool gefunden dort?
Ja, grossartig, aber das, was du dort gehabt hast, hat es eben in Florida nicht gegeben. Die hat's das Pendant in Amerika dazu ist eben, glaube ich, in der Universal Studios Hollywood.
Voll.
Aber eben nicht in Florida. Und ich habe das irgendwie erst gecheckt, wo wir in Florida waren. Da bin ich sehr massiv enttäuscht gewesen. Aber du willst uns jetzt gerade sagen, was du dort vorgefunden hast in deinen Universal Studios.
Genau, nämlich Super Nintendo World heisst es. Wow. Und so genau, geil. Wie du richtig gesagt hast, das gibt es in Osaka seit 3 Jahre jetzt, glaube ich. Es war in dem Jahr, wo die Olympischen Spiele hätten sollen stattfinden in Tokio, ist es, glaube ich, so aufgegangen. Und in Los Angeles seit etwa einem Jahr, glaube ich. Und ja, es ist, wie der Name sagt, es ist Super Nintendo-Welt. Im Moment ist alles Mario-themed. Also man muss noch sagen, es ist ein Teil von den Universal Studios, aber wenn du reingehst, brauchst du nochmal zusätzliche Tickets.
Natürlich.
Genau. Krass, okay.
Weil es halt einfach, also jetzt auch, es ist komplett überlaufen gewesen und ich wollte mir gar nicht vorstellen, wie es wäre gewesen, wenn einfach jeder hätte reingehen können. Du brauchst ein normales Ticket und dann brauchst du noch so eine Timed Entry. Und bei denen hast du 1000 verschiedene Auswahlmöglichkeiten, was du haben willst. Bei den Timed Entries hast du halt einfach, kannst zu bestimmten Attraktionen, zu bestimmten Bahnen, zu bestimmten Zeiten gehen und musst dann nicht in der normalen Schlange anstehen, sondern kannst Express Lane nehmen. Dann stehst du nur 1 Stunde an, anstatt 3 Stunden.
Ja. Oh mein Gott. Das ist so absurd, Mann.
Und einer von diesen Timed Entries ist halt dann auch nicht zu einer bestimmten Bahn im Super Nintendo World, sondern allgemein, dass du dort rein kannst gehen. Und wenn du mal drin bist, kannst du nicht mehr rausgehen. Wenn du rausgehst, kannst du nicht mehr reingehen. Das ist dann so, probieren sie es ein bisschen zu regulieren von der Anzahl Leute, die dort drin sind. Das hat einen relativ kleinen
Bereich. Wenn du drin bist, kannst du nicht mehr rausgehen, damit der restliche Park irgendwie nicht auch noch überlaufen ist? Oder wie,
was nein, einfach nicht, dass du immer rein und raus kannst gehen. Also wenn du einmal draussen bist, bist du draussen.
Dann kommst du nicht
mehr. Genau. Aber raus kannst, aber rein kannst du nicht.
Ja, genau.
Okay.
Und es hat einen relativ kleinen Bereich.
Sie sperrt dich ein.
Musst jetzt dort.
Sperr mich bitte ein.
Und es ist ein relativ kleiner Bereich. Du gehst durch so eine Warp-Röhre rein, also durch so eine grüne Mario-Röhre, gehst in diesen Bereich rein und nachher bist du im Schloss vor Prinzessin Peach. Und jeder, der schon Super Mario 64 gespielt hat, weiss, wie das Schloss aussieht. Das ist wirklich so absurd, dass du dort drin stehst. Es fühlt sich so surreal an. Wirklich so, wo bin ich? Ist das die Realität? Inklusive der Gemälde auf der Seite, weißt, wo du in Mario 64 reingumpen musst.
Ja.
Die sind dort abgebildet.
Und wie viele Leute hat es, die einfach mega doof rumgumpen?
Viel. Du wirst schon animiert, zum rumzukumpeln, ja, die ganze Zeit. Und der Staff ist die ganze Zeit, die Leute, die dort arbeiten, ich weiss nicht, was für koffeinhaltige Getränke sie zu sich nehmen und wie viel Zucker das sie im Blut haben. Aber ich habe noch nie so übermotivierte Mitarbeiter gesehen. Aber so cool, geil. Das ist ein Fakt. Genau, und dann läufst du aus dem Schloss raus und bist einfach in diesem Super Nintendo World drin und es ist wirklich, als wärst du in einem Level von Mario. Es ist so überwältigend, ich habe wirklich das Tränchen verdrückt, wo ich da bin. Es ist, überall bewegt sich etwas, egal wo du her schaust, irgendwie sind Goombas am Rumlaufen, Yoshi sind am Rumlaufen, Münzen drehen sich. Und wenn die Sonne richtig ist, dann tut es so in den Münzen reflektieren. Und es geht halt wirklich so aus wie, weißt du, wie der, ja, Glanzeffekt im Spiel. Es ist mega klein eigentlich, es ist so wie ein Krater eigentlich, also so auf 3 Stück plus minus. Und unten dran ist so ein bisschen das Zentrum und drumherum gibt es so kleinere Sachen, die du machen kannst. Und ich habe noch nie einen Theme Park gesehen, der so detailliert ist und so dicht mit Sachen, die du machen kannst und entdecken kannst. Es ist wirklich sehr cool. Und du merkst, es sind nicht nur Leute an dem beteiligt waren, die sonst Theme Parks machen, sondern Nintendo hat da sehr, sehr viel zu sagen gehabt. Habe ich das Gefühl. Und du kannst dir noch zusätzlich so eine Uhr kaufen, so eine Mario-Uhr. Und mit der kannst du dann eben ganz viel Zeug machen in diesem Park. Du kannst zu den Blöcken gehen, die es hat, und wenn du Blöcke schlägst, so wie es der Mario halt macht, also von unten aufschlägst, kannst du Münzen sammeln. Und das siehst du dann in der App, wie viele Münzen du gesammelt hast. Pro Tag gibt es noch einen Highscore, wer schafft es am meisten Münzen zu sammeln. Es gibt also kleine Challenges, die du kannst machen. Zum Beispiel, was ist das gewesen? Ich habe zum Beispiel so wie eine roten Schildkrot gehabt, weißt du, oder einen grünen Schildkrot, der hin und her geht, so durch eine Röhre geht. Und die Röhre war gegen oben noch offen gewesen. Du musst zum richtigen Zeitpunkt drücken irgendwo mit der Uhr, dass der Schildkrot gegen oben schießt und dort oben etwas aktiviert. Wenn es das aktiviert hat, hast du einen Schlüssel bekommen. Und wenn du 3 von diesen Schlüsseln gesammelt hast, hast du noch so einen geheimen Eingang gefunden, wo du dann so einen Boss-Battle können machen gegen Bowser Jr. Also, es war alles so gamifiziert gewesen, und alle kleinen Aktivitäten, die du machen konntest, haben dich irgendwie belohnt, haben dich irgendwie weitergebracht, dass du noch mehr cooles Zeug kannst machen. Und das ist wirklich so cool. Ja.
So geil. Ah, oh, so geil. Und Mario Kart Achterbahn?
Ja, genau. Mario Kart Achterbahn hat es und Yoshi-Bahn. Und Mario Kart Achterbahn, es ist nicht wirklich eine Achterbahn, es ist so eine Indoor-Installation und du bekommst so Mario-Mütze, die du kannst aufsetzen kannst. Und wenn du dann in den Wagen reinsteigst, das sind so 4er-Wagen, hat es noch so einen Visor, wo du auf die Mütze drauf tun musst. Und nachher hast du so eigentlich wie Augmented Reality.
Ah, also, richtig.
Wenn du den Kopf bewegst, siehst du überall andere Fahrer vor dir, du siehst Gegner vor dir. Und das Ziel ist es eigentlich, möglichst viele Gegner und möglichst viele andere Fahrer abzuschießen. Und das machst du halt, indem du dort her schaust, wo du schiessest.
Aber du schiessest nur virtuelle Sachen an?
Nur virtuell, genau. Schiessen tust du indem, dass auf dem Lenkrad hast du 2 Knöpfe und mit dem einen kannst du schiessen und mit dem anderen, was war das andere gewesen? Vielleicht kannst du schon beide schiessen, ich weiß es nicht mehr. Genau, mit dem du schiessen und Munition sammelst auch, indem du Sachen zerschiessst, wo dann halt mehr Munition geben. So. Und du musst auch noch lenken, also lenken in Anführungszeichen. Du siehst so, wo die Bahn ungefähr hergeht und wenn du im richtigen Moment gegen rechts tust lenken, bekommst du dann auch noch mehr Münzen. Und das ist also Highscore-mässig. Am Schluss siehst du dann, wer vom Wagen am meisten Punkte können sammeln konnte und wer vom ganzen Zug am meisten Punkte können sammeln konnte. So.
Und hast du hoffentlich alle runtergeputzt?
Nein, ich war verdammt schlecht. Ich war dritt in unserem Wagen. Ich war komplett überfordert. Es ist wirklich so. Es ist so viel passiert und ich hatte den Visor nicht richtig angehabt, bis der irgendwie richtig gesessen ist. Ich wäre sehr gerne noch einmal gegangen, aber eben, als wir dann draussen waren, hat man 2 Stunden anstehen und
das ist aber schon, der Scheiß in diesem Park. Oder? Man muss halt jeder gehen, oder?
Ja, voll. Genau, und dort hast du auch Challenges können machen, die du für die App brauchen kannst, also für die Mario-Uhr und so. Und ich glaube, es gibt wirklich so Experten, die so einen Annual-Pass haben und irgendwie jeden Tag dorthin gehen und das spielen. Mehr einen von denen gesehen übrigens, der hat 2 Uhren gleichzeitig angehabt. Der hat irgendeine goldige Uhr noch gehabt. Keine Ahnung, wie das mit ihr bekommt. Vielleicht, wenn man irgendeinen Highscore knackt oder so. Irgendetwas, oder vielleicht ist irgendeine Limited Edition. Und dann, der ist dann wirklich zu den einzelnen so Aktivitäten gegangen und der hat noch so kleine Hacks kennt. Weißt du, so kleine Cheats, die er gemacht hat. Es hat zum Beispiel eine Station gehabt, wo du so Blöcke, hast du irgendwie 5 oder 6 Blöcke, die eine Melodie abgespielt haben. Also jeder Block war ein Ton gewesen, und es hat so eine kurze Melodie abgespielt. Und das musst du merken und dann die Blöcke in die richtige Reihenfolge schlagen. Und der hat es gemacht, hat aber nicht die Reihenfolge gemacht, die man machen sollte, sondern irgendeine random Reihenfolge, keine Ahnung, wie er die herausgefunden hat. Und hat dann innerhalb von 5 Sekunden hat er sein Zeug abgeholt und ist dann wieder anstehen am Anfang.
Ey nein.
Ey nein.
Er hat das irgendwie 5 oder 6 Mal hintereinander gemacht, wenn er so ein bisschen beobachtet. Das ist sehr faszinierend.
Speedrunner.
Ja, Speedrunner, genau. Der kommt wahrscheinlich eben jeden Abend dorthin, holt seine Pünktchen ab, seine Münzen und will einfach erst bleiben auf der Highscore-Liste.
So ein, der hat das Leben, Hobby. Der hat das Leben durchgespielt, darum ist er jetzt.
Ja, genau. Das ist ein anderes Nerd-Level.
Ja, definitiv.
Ah, verreckt. Ja, der Kollege war auch dort und das ist eben schon schade. Ich meine, es ist halt ein bisschen weiter weg und eben, wie ich habe das Gefühl, jeder Park, Vergnügungspark, den ich schon war, die sind immer so überlaufen. Ja. Egal wie das Wetter ist, habe ich das Gefühl.
Ich lerne nicht den Europa-Park richtig schätzen nach so Sachen. Ich finde, das ist so...
Das ist harmlos, ja.
Wirklich harmlos, ja. Ich weiß auch nicht, was es liegt. Weil es einfach von der Fläche her vielleicht grösser ist, mehr Bahnen hat, wo sich die Leute besser verteilen. Aber irgendwie so Zustände habe ich im Europa-Park auch an den schlimmsten Tagen nie erlebt. Das ist wirklich krass. Und die zweite Bahn jetzt auch noch, das ist eine Yoshi-Bahn. Das ist so wirklich eine gemütliche Kinderbahn, wo du einfach so auf dem Rücken von einem Yoshi durch einen Park reitest sozusagen. Aber es ist mega geil, weil du eine super Aussicht hast auf alles. Dort kannst du noch so kleine Challenges lösen. Wenn du so Eier siehst auf der Bahn, musst es hat so die 3 Knöpfe im Karren, wo du bist. Und wenn du Eier siehst, musst du auf den richtigen Knopf drücken, also die richtige Fahrt drücken, dann bekommst du Punkte auf deine App. Also wirklich so alles, was du machst, ist irgendwie so mit kleinen Challenges garniert, was ich recht cool gefunden
habe. Ja, witzig.
Und sie sind jetzt noch gerade dran, an einem neuen Teil zu bauen, nämlich an einem Donkey Kong-Teil. Den hat man gesehen.
Ah.
Das ist jetzt gerade in Construction. Ich weiß nicht, wann das der fertig wird, aber wenn es so weit ist, würde ich sicher noch mal gehen.
Das ist geil. Ja, auf Japan muss ich eigentlich mal wieder gehen.
Yes.
Du hast sicher 1000 Sachen gekauft. Du hast erzählt, du hast einen extra Koffer gekauft für deinen ganzen Stuff. Was ist das Beste, was du gekauft hast?
Mir ist nicht vorgekommen, aber am Schluss so und das Talk ist, haben wir gefunden, hey, komm, nehmen wir noch einen Koffer. Weil aus irgendeinem Grund haben wir 4 Koffer können einchecken. Also 2 pro Person haben wir nicht gewusst, dass wir das haben. Und haben wir gefunden, komm, gönnen wir uns noch einen. Ich habe mir ganz viele Games gekauft, lustigerweise, die ich gar nicht vorgehabt habe, aber wenn du in den Elektronikfachmärkten bist, die sind ja absolut crazy. Irgendwie auf 10 Stück findest du irgendwie alles, was wir im Sortiment haben, wahrscheinlich online findest du physisch vor Ort. Und genauso ist es so mit den Games. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie in der Game-Abteilung war, bin ich schwach geworden und habe irgendetwas gekauft. Und ich finde es krass, wie riesig Nintendo ist und wie viel Fläche Nintendo hat im Vergleich auch zu PlayStation. Das ist irgendwie so, wenn ich es schätze in den Fachmärkten, ist irgendwie so 65% Nintendo, vielleicht 30 PlayStation und 5 Xbox, wenn Xbox überhaupt stattfindet. Ja. Und es ist lustig, es hat auch so, zum Beispiel Hogwarts Legacy hat irgendwo so ein Poster gehabt und dort ist gestanden bei den Plattformen PlayStation und Nintendo Switch. Xbox ist gar nicht drauf gestanden. Kauft eh niemand für die Xbox.
In Japan interessiert Microsoft niemand. Das ist Nintendo und Sony-Land.
Ja, voll.
Wahrscheinlich.
Fire Emblem Engage habe ich mir gekauft. Das ist dieses Jahr rausgekommen. Fire Emblem ist so eine Serie, wo ich nie wirklich reinbekomme und habe gefunden, komm, wenn ich in Japan bin, probiere ich das. Habe es etwa 5-6 Stunden gespielt und jetzt keine Zeit mehr. Also wahrscheinlich wird jetzt auch wieder nicht reinkommen. Kirby's Return to Dreamland habe ich mir gekauft. Komplett random, keine Ahnung wieso, aber es hat einfach schön ausgesehen mit den japanischen Schriftzeichen vor.
So schnell hat man das.
Super Mario Bros. Wonder habe ich noch gekauft für meine Nichte als Geschenk für Weihnachten. Like a Dragon Gaiden, das Spiel, wo wir dann darüber reden, habe ich mir gekauft. Das hat es aber nur physisch, hat es nur in Japan gegeben. Und im Rest der Welt ist es nur digital rausgekommen, darum ein schönes Mitbringsel. Spider-Man 2 habe ich gekauft auf Japanisch. Und Metal Gear Solid Collection. Bin ich auch schwach geworden. Also wirklich so.
Physisches Games. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ein physisches Game gekauft habe. Das muss irgendwie 10 Jahre her.
Ich glaube, dass Japan oder wirklich noch ganz, ganz anders. Es hat noch ganz andere Stellen werden. Weil eben, schon die Elektronikfachmärkte, aber so, wirklich das, was wir online im Sortiment haben, kannst du halt auch physisch anschauen und kaufen. Das ist super krass. Ja, und dann ganz viel Merch von Mario, unter anderem auch im Super Nintendo World. So eine unnötig grosse Mario-Kappe, Mario-T-Shirt, Mario-Pullis. Plüschtier natürlich ganz viel. Nicht nur gekauft, sondern auch in all den, es gibt ja die Game Centers, wo in den unteren Stöcken sind alles, so die Crane Games, oder, wo du mit so einem Kran probierst, Stofftier zu fahren. Dort haben wir ganz viel gemacht und haben wirklich ein riesiges Stofftier wieder rausgeholt. Da haben wir vor 4 Jahren auch schon am Tag, bevor wir abgeflogen sind, so einen riesen Plüschtierhund mit eingenommen. Und dann sind wir nochmal zum Gleichen gegangen und es tatsächlich geschafft, nochmal einen grösseren Hund rauszuholen.
Für nichts, oder?
Wirklich für nichts. Und hey, das Geld, das wir in diesen Huren Game Centers haben ausgegeben, wirklich, ich gar nicht wissen, wie viel das war. Es ist wirklich so. Weil du tust halt immer mit Coins zahlen, also mit Münzen zahlen und wenn die Münzen ausgehen, gehst du halt wechseln oder relativ grosse Yen-Scheine wechseln und bekommst sehr viele Coins zurück und du verlierst jegliches Gefühl für das, wie viel Geld du hast ausgegeben in diesen Game Centers.
Über zwei Wechselkurse oder irgendwie von Franken in Yen und dann noch von Yen in Coins und dann...
ja, genau. Ja. Dann ist eh alles egal. Ja, das ist so das, was ich mir gekauft habe. Und ganz viel Essen haben wir auch noch mitgenommen. Also so kleine Snacks, die man halt dann kann verteilen kann. Eben vorgestern im Büro habe ich noch die KitKats mitgenommen. In Japan sind KitKats hure beliebt und sind also recht lustige Sorten wie Wasabi oder Sake oder was weiß ich was. Also ganz viele kleine Sachen. Und dann kommen halt schnell ein paar Kilo zusammen, wo man zusätzlichen Koffer braucht.
Die KitKats, hast du im Büro gesagt, das sind ein bisschen wie die Bertie Bott's Flavored Beans aus Harry Potter. Oder du kannst so eins aufmachen und weisst nicht so recht, ist es echt gut, ist es nicht gut. Manchmal sind komisch, manchmal sind mega fein.
Ja, Matcha ist gut, der Rest ist... existiert. Gibt es zu Recht nur in Japan.
Die PlayStation Portal habe ich mir auch gekauft in Japan. Natürlich. Ja, genau. Das ist noch am letzten Tag, bevor sie gegangen ist, die rausgekommen. Da habe ich mir die relativ spontan noch gekauft. Das war auch ein Hassel gewesen. Bei einem von den Elektronikfachmärkten gegangen und sie wollten mir nicht geben, weil sie ist anscheinend sehr beliebt und sie will wegen Scalper aufpassen, also dass du nicht irgendwie 10 gleichzeitig kaufst. Darum musste ich ein Passport vorzeigen, wo ich aber nicht dabei hatte. Dann schnell heiß Hotel müssen. Und schnell heiß Hotel heisst in Japan oder in Tokio auch schnell mal irgendwie eine Stunde her und eine Stunde zurück. Aber ich habe es gemacht und habe es dann gleich geholt. Gefunden. Es ist noch schönes Mitbringsel und etwas, was ich mir hier wahrscheinlich nicht selber würde kaufen, aber PlayStation Portal.
Und PlayStation noch es nicht gegeben hat, darum ist das gerade gut, kannst du einen Test mit dem Gerät machen.
Genau, passt doch wunderbar.
Ja, geil. Sind wir alle neidisch?
Ja, nein, absolut. Mal... Doch.
Muss ich auch mal wieder gehen. Also gut, aber komm, dann wir gehen einfach mal durchaus weiter, wo wir kein teures Flugticket brauchen, sondern in unsere News.
News aus der Tech-Welt.
Und dort geht es mal wieder um AI, haben wir schon lange nicht mehr gehabt eigentlich, obwohl wir doch immer gesagt haben, das wird das dominante Thema vom Jahr. Und jetzt, zum Schluss vom Jahr gibt es noch so eine schöne Soap-Opera, eine Seifenoper, und die dreht sich um OpenAI und spezifisch um den CEO. Ist das richtig, Samuel?
Das ist genau richtig. Es geht jetzt auch gar nicht so fest um AI als Technologie, sondern mehr, es ist ein menschliches Drama, eigentlich ein Wirtschaftsdrama, und zwar wirklich eines der grössten, was Silicon Valley so seit langem gesehen hat. Es geht um Menschen, es geht um Geld, es geht um Macht und eben um OpenAI. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an OpenAI. Das ist ja die Firma, die ChatGPT entwickelt hat. Der grösste Tech-Hype von diesem Jahr, kann man wahrscheinlich sagen. Anfangsjahr ist das ja rausgekommen. Und jetzt letzten Freitag, also vor einer knappen Woche, hat der Verwaltungsrat von OpenAI Knallauffall den CEO entlassen. Der CEO, das ist der Sam Altman. Respektive jetzt ist er es wieder, komme ich nachher drauf. Und es ist wirklich so der Posterboy von dieser KI-Szene. Der ist ja überall auftreten, hat das so ein bisschen erklärt und verteidigt und so weiter. Und OpenAI ist ja wirklich auch der Marktführer im Moment von KI, kann man eigentlich sagen, und ist so ein bisschen verantwortlich gewesen für den rasanten Aufstieg von künstlicher Intelligenz, was jetzt das Jahr gegeben hat, und hat dann eigentlich alle anderen dazu gebracht, um jetzt müssen nachziehen, also Google und Facebook und so weiter, wo jetzt das auch stärker entwickelt. Und OpenAI ist auch wirklich so der Pionier in dem. Und es ist eigentlich mal eine Non-Profit-Organisation gewesen, respektive ist es eben immer noch zur Hälfte. Ich muss jetzt das ein bisschen ausholen, damit man überhaupt die Geschichte versteht, glaube ich. Also es ist ja so, KI, künstliche Intelligenz, finden nicht alle toll, oder? Die einen sind so optimistisch und sagen, das ist total lässig und es wird unser Leben viel besser machen. Und die andere Fraktion hat aber auch ein bisschen Angst. Die sehen so Terminator-Szenarien auf uns zukommen und Zerstörung von der Menschheit. Und der ganze Widerspruch, respektive die zwei Fraktionen, die sind also ein bisschen widergespiegelt in OpenAI als Unternehmen und auch in der Unternehmensstruktur. Das ist eigentlich eben mal als Non-Profit-Organisation gegründet worden und ist so ein bisschen als Gegengewicht zu Google gemeint gewesen. Also dort haben eigentlich die Gründer ein bisschen Angst gehabt, dass Google jetzt einfach die KI sich unter den Nagel reisst, dort das entwickelt und dann irgendwann die Weltherrschaft an sich reisst, so überspitzt formuliert. Und darum haben sie OpenAI gegründet.
Haben nicht Leute vorher eben bei Google geschafft, wo
Sam Altman hat irgendein Incubator, hat da glaube ich weiß nicht, wie er heisst, so ein Startup-Incubator-Dings. Und ich glaube, also, bei den anderen bin ich nicht ganz sicher, es kann sein, dass ehemalige Google-Ingenieure dabei gehabt und so weiter. Auf jeden Fall, das sind, ich glaube, ein paar Personen gewesen, wie 6, 7, die das gegründet haben. Der Elon Musk war auch dabei gewesen dort bei der Gründung. Und der ist aber dann irgendwann ausgestiegen, weil er gefunden hat, es geht zu wenig vorwärts. Also das machen wir, es geht zu langsam und zu viel Sicherheit und so weiter. Das schießt dann an und dann ist er ausgestiegen. Und mit dem Elon Musk ist auch das Geld gegangen, weil er ist halt der gewesen, der das wirklich vor allem finanziert hat. Und man muss sich vorstellen, das ist nicht ganz gratis, so KI zu entwickeln. Du brauchst extrem viel Rechenpower und das kostet halt. Und das kostet wirklich so Milliarden von Dollar. Und wo dann Elon Musk ausgestiegen ist, haben sie im Prinzip ein Problem gehabt. Und der Sam Altman, also der ist dort schon der CEO gewesen, der ist aber auch im Verwaltungsrat mit dabei, der hat dann an die Non-Profit-Organisation angehängt quasi, hat er ein gewinnorientiertes Unternehmen aufgemacht, wo dem auch unterstellt ist, aber wo halt Gewinn soll machen. Und das hat er müssen machen, um neues Geld zu bekommen. Weil wenn du jetzt auf dem Kapitalmarkt willst du Geld holen, ist das relativ schwierig, wenn du eine Non-Profit-Organisation bist und eigentlich nicht kannst versprechen, dass es irgendwie dass mal etwas rausschaut oder für die Investoren. Und mit dieser neuen For-Profit-Organisation, mit dem Arm quasi, ist er dann auf Geldsuche gegangen und das ist ja sehr erfolgreich gewesen. Unter anderem hat er von Microsoft dann irgendwann ein Commitment bekommen für, ich glaube, mittlerweile über 10 Milliarden Dollar. Ich glaube, 13 Milliarden haben die quasi nicht auf einmal eingeschossen, aber halt so als Commitment in mehreren Stufen. Und das ist jetzt wirklich der grösste Investor von OpenAI. Und das ist natürlich dann, gibt es ein bisschen Interessenskonflikt. Oder einerseits hast du die Non-Profit-Organisation, die auch durchaus kritisch ist und wirklich darauf bedacht ist, um verantwortungsvoll das zu entwickeln. Also und auch die Sicherheit gewährleisten, eben, dass das nicht eskaliert und möglichst wenig schlechte Nebeneffekte führt. Und auf der anderen Seite ist natürlich jetzt die gewinnorientierte Geschichte, wo du irgendwie Microsoft hast als Interessensgruppe und die wollen natürlich, dass es vorwärts geht und dass man das kann ausliefern kann an Kunden und dass man Geld machen damit und so weiter. Und jetzt hast du
das Terminator-Szenario hat ja nicht nur schlecht. Die Roboter sind ja stylisch und die machen das alles selber und die sehen cool aus. Schau
aus! Ja, absolut. Da muss man nicht alles schlecht reden. Das stimmt. Und Sam Altman als CEO hat eigentlich recht gut so die Balance können halten. Der hat also ganze Pressetouren gemacht und hat immer können ein bisschen sagen, hey, look, das und das ist wirklich cool und das sind Chancen. Aber wir sehen auch, da hat es gefahren, wir sind vorsichtig und so weiter. Der hat so die Balance von den zwei Fraktionen recht gut gehalten eigentlich. Und im Verwaltungsrat, dort ist es auch so ein bisschen so gewesen, also muss ich mir vorstellen, der Verwaltungsrat ist eigentlich das Gremium, wo die Macht hat über die Firma am Schluss. Oder? Also die können den CEO einsetzen, absetzen, die können eigentlich entscheiden. Und der CEO führt ja nur aus. Und in dem Verwaltungsrat hat es also die zwei Fraktionen gegeben. Und ich glaube, das war etwa halb geteilt. Also die Hälfte Optimisten und die andere Hälfte halt so ein bisschen pessimistisch. Ja, und jetzt, Microsoft ist übrigens nicht vertreten in dem Verwaltungsrat, obwohl sie extrem viel Geld dort investiert haben. Das ist halt einfach so gewachsen aus dieser Non-Profit-Organisation raus. Und jetzt eben am Freitag hat der Verwaltungsrat entschieden, nein, Sam Altman will man nicht mehr als CEO und hat das wirklich knallauffall verkündet. Hat alle überrascht mit dem, alle völlig auf dem falschen Fuß verwutscht. Auch Microsoft hat nichts von dem gewusst. Die haben dann quasi gleichzeitig mit dem Sam Altman und mit den ganzen Medien und so weiter davon erfahren. Und das war wirklich ein rechter Schock gewesen. Die Begründung, warum das herausgestellt haben, ist sehr diffus geblieben. Man weiß es eigentlich bis heute nicht, was genau passiert ist, warum das jetzt genau hat müssen gehen. Man mutmaßt, dass es so ein interner Machtkampf war, was die Richtung soll sein von OpenAI und eben zwischen dem Non-Profit und so dem Verantwortungsvollen und halt dem Gewinnorientierten und schnell vorwärts machen. Und anscheinend hat der eine Verwaltungsrat, wie heißt der, Ilya Sutskever, schwieriger Name, ich hoffe, ich sage es richtig, ich sage mir jetzt einfach Ilya, der war vorher eher ein Optimisten gewesen und ist jetzt anscheinend geflippt zu den Pessimisten und dann sind es 4-2 gewesen, das sind 6 Leute in dem Verwaltungsrat und dann haben sie Sam Altman gespickt. Und eben, alle sind ein bisschen überrumpelt gewesen, auch vor allem Microsoft und der CEO Satya Nadella von Microsoft hat dann übers Wochenende ein bisschen Druck gemacht und hat gesagt, ja, also wir haben halt da sehr viel Geld drin und wir wollen eigentlich schon weiterhin mit dem Sam Altman zusammenarbeiten. Und eigentlich auch mit OpenAI und so. Und OpenAI hat dann irgendwie in dieser Zeit einen Interim-CEO eingesetzt. Das war so eine Einigung von intern. Und nach 2 Tagen haben sie ihn wieder abgesetzt und mit dem Ex-Twitch-CEO ersetzt. Also, recht absurd. Der ist, glaube ich, okay, der ist gut, aber hat halt absolut nichts mit KI am Hut. Also, man hat nicht so recht gewusst, was macht jetzt der da. Also, es war einfach ein völliges Chaos gewesen über das Wochenende. Und am Schluss vom Wochenende, oder irgendwann über das Wochenende, hat dann der Altman bekannt gegeben, okay, ich wechsle jetzt zu Microsoft und mache dort eine neue KI-Division auf. Und auch die ganze Belegschaft hat sich dann hinter Sam Altman gestellt. Die haben irgendwie 500 von 700 Angestellten haben dann so einen Brief unterschrieben und sie haben gesagt, okay, entweder kommt Sam Altman zurück zu OpenAI und der ganze Verwaltungsrat tritt zurück. Oder wir gehen alle auch.
500 von 700, das ist eine gute Quote.
Das ist eine gute Quote. Das war nur am Anfang. Also am Schluss sind es wahrscheinlich noch mehr gewesen, oder?
Okay.
Und der Satya Nadella, also der CEO von Microsoft, um dann noch ein bisschen einen oben drauf zu setzen, hat er wirklich ein Interview gegeben und hat auch gesagt, alle OpenAI-Angestellten, die wollen, sind bei uns willkommen. So. Und jetzt ist natürlich der Verwaltungsrat ziemlich in der Patsche gesessen. Also der hat eigentlich die Wahl gehabt, entweder muss er jetzt so mit eingezogenem Schwanz komplett zurücktreten und Sam Altman zurück zu OpenAI holen, oder die ganze Belegschaft haut einfach ab zu Microsoft. Und dann ist OpenAI so ein bisschen ein ausgehöhltes Nichts eigentlich. Und ja, geht wahrscheinlich ein. Und das hat dann dazu geführt.
Aber schnell, haben die Mitarbeitenden, die dort nicht irgendeine Art ein Konkurrenzverbot, gerade in dieser Branche?
Ja, aber das wird anscheinend, das habe ich auch gelesen und gehört, das wird anscheinend in Kalifornien nicht so hart durchgesetzt.
Okay.
Also wahrscheinlich haben sie einen, aber es ist nicht realistisch, um das durchzusetzen.
Vor allem, wenn ich glaube, wenn 400 Leute gehen, dann geht es vermutlich einfach nicht. Weil, nehmen wir auch an, wenn ein paar Einzelne gehen, dann kannst du es dann festmachen. Aber wenn dann einfach 500 gehen, dann
500
ist
so, Leute logisch,
haben wir Know-how. Und dass du das dann spürst. Also, ja
gerade weißt du, in so einer Branche, wo ja das Know-how ist ja das Kapital des Unternehmen, oder? Das ist nicht das Unternehmen, das irgendetwas produziert, wo ja, ob das jetzt Bingo oder Palino macht, ist egal, sondern das ist das Kapital. Und die Leute, die Mitarbeiter sind das Kapital und das willst du ja als Firma irgendwie schützen und irgendwie eben mit einem Konkurrenzverbot oder so. Aber eben, wenn das
wäre vielleicht eh nochmal etwas anderes gewesen, weil sie ja eh schon mit Microsoft zusammengearbeitet haben. Vielleicht ist es nochmal wie eine spezielle Situation.
Ja, das kann auch sein. Also Microsoft hat gesagt, uns ist eigentlich egal. Also Satya Nadella hat das extrem geschickt gemacht. Er hat gesagt, mir ist gleich. Entweder wir arbeiten mit OpenAI weiterhin zusammen und der Sam Altman ist dort, oder es kommen einfach alle zu uns und es arbeiten alle bei uns. Wir wollen einfach unser Investment nicht verlieren und wir wollen quasi unseren Kunden weiterhin das Produkt liefern. Fair enough. Mhm. Ich meine, sie haben halt einfach dafür gezahlt. Und es ist dann so gekommen, dass tatsächlich der Ilja Sutzgräber, der ist dann eingeknickt. Also der, wo eigentlich das, wo am Anfang geflippt ist, zu den Pessimisten übergeflippt ist quasi und der Altman abgesetzt hat, der ist jetzt zurückgeflippt und hat gesagt, oh, es tut mir total leid, ich bereue den Entscheid und hat dann den Brief auch unterschrieben und hat gesagt, ja, er geht dann auch, wenn jetzt nicht der ganze Verwaltungsrat abtritt. Und so ist es jetzt wirklich gekommen. Also jetzt
der hat sich jetzt einfach noch ins Boot gerettet,
oder? Nein, gut, der geht jetzt auch. Also es ist wirklich so, der ganze Verwaltungsrat tritt jetzt eigentlich zurück und der Sam Altman geht zurück zu OpenAI, also das ist mindestens der letzte Stand.
Ich habe jetzt der aktuelle Stand.
Ich glaube, es ist noch nicht so, ich glaube, die Tinte ist noch nicht trocken im Papier, aber ist eigentlich klar, dass es so kommt. Nur jemand vom alten Verwaltungsrat bleibt dort drin, so um die alten Interessen zu vertreten. Das ist irgendwie einer von Facebook, der Adam D'Angelo. Hm. Also einer, der mal Facebook mitgegründet hat, ganz am Anfang, der ist dort da drin. Genau, der bleibt. Der restliche Verwaltungsrat wird ausgehöhlt und dann neu geformt. Und jetzt ist er ein grösserer Verwaltungsrat und natürlich kommt jetzt auch Microsoft ziemlich sicher einen Sitz über in dem Verwaltungsrat. Mm. Und man kann jetzt ein bisschen sagen, so die gewinnorientierte Seite oder Profitgier hat eigentlich gewonnen in dieser ganzen Geschichte. Das hat natürlich auch die Angestellten, die quasi droht haben, dass sie gehen, das hat natürlich auch mit Geld zu tun, weil die haben halt auch, also die haben Stakes, die haben Anteil an OpenAI und wenn natürlich OpenAI jetzt den Bach abgehängt, weil der Altman geht und so weiter und weil alle zu Microsoft gehen, dann verlieren die halt auch ihr Geld. Und der grosse Gewinner ist eigentlich der Satya Nadella, muss man sagen, also der ganze Story oder Microsoft sowieso, weil der hat jetzt eigentlich mehr Einfluss in OpenAI, wo sie vorher nicht hatten. Und die Alternative wäre einfach gewesen, dass sie OpenAI gratis übernommen hätten. Mhm. Weil einfach alle Angestellten übergegangen wären. Also der hat das perfekt gespielt, kann man wirklich sagen.
Das ist perfekt. Aber vor allem zwischendurch hat es noch so Quotes gegeben, dass eben der Altman jetzt zu Microsoft wechselt, aber der Nadella keine Ahnung hat davon. Und so, ich weiß nicht, ob ich das schon arbeite. Ist schon auch noch geil. Und auch viele Mitarbeiter, hat man keine Übersicht.
Ja, absolut. Absolut, hat man keine Übersicht. Er hat wirklich auch, hat das recht klar gesagt, dass ich also das Interview mit ihm gehört, das halbstündiges. Und er hat das sehr diplomatisch gemacht. Er hat immer gesagt, ja, uns ist gleich, die Entscheidung ist einfach beim Verwaltungsrat, was jetzt passiert. Wir wollen einfach die Technologie weiterhin haben. Und ja, hat es jetzt eigentlich so bekommen, wie er es wahrscheinlich hätte wollen. Und auch der Sam Altman, kann man wahrscheinlich sagen, hat unter dem Strich gewonnen am Schluss. Also der hat sicher jetzt recht eine turbulente Woche hinter sich gehabt. Vielleicht auch nicht so geil gewesen. Aber jetzt sitzt er wahrscheinlich dann fester im Sattel als am Anfang. Und das Board ist natürlich anders. Also der Verwaltungsrat ist anders. Und er kann sicher ein bisschen freier jetzt operieren. Der alte Verwaltungsrat ist klar, das sind die grossen Verlierer von dieser ganzen Geschichte. Die haben einfach sich völlig verspekuliert. Also die haben erstens katastrophal natürlich kommuniziert, was überhaupt passiert ist. Also man weiß eben, die haben bis heute nicht gesagt, warum dass sie jetzt Sam Altman gespickt haben. Und sie haben sich völlig verspekuliert, wie fest dass die ganze Belegschaft halt hinter dem Chef gestanden ist. Mhm. Das haben sie wahrscheinlich nicht erwartet, dass einfach 500 Leute gesagt hätten, gut, dann gehen wir auch. Und ja, die Frage von dieser ganzen Geschichte am Schluss ist so ein bisschen, was sind wir jetzt alle? Also ist so die ganze Weltbevölkerung ist das eher so ein bisschen Gewinner oder Verlierer? Das wird man jetzt dann halt sehen, weil OpenAI wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr auf Profit ausgerichtet werden. Ein bisschen hemmungsloser weiterentwickeln, die ganze Technologie.
Und ein bisschen näher an Microsoft sein natürlich.
Und ein bisschen näher an Microsoft sein. Man muss aber auch sagen, ich meine, die Technologie, also weißt du, der Genie ist eh aus der Flasche raus, also der bringst du nicht mehr zurück. Oder das, er hat wahrscheinlich der Verwaltungsrat auch ein bisschen sich verspekuliert. Du kannst jetzt nicht mehr sagen, okay, jetzt haben wir es entwickelt und jetzt das ist wie passiert. Also wenn sie es jetzt nicht machen, dann macht es jemand anders.
Pandoras Büchse ist geöffnet.
Genau. Ja, hoffentlich nicht, aber ja.
das würde ich definitiv noch sagen, ja.
Ja, so viel zu dieser Soap-Opera.
Turbulent. Ja, komm, dann wir bleiben so in der Führungsriege und da gibt es nämlich noch eine Beförderung, die ja, auch potenziell interessant könnte werden, und zwar von Dave Filoni, der eben so ein Synonym für das neue Star Wars ist. Das ist richtig, Luca?
Ja, genau, genau. Also nicht ganz so eine turbulente Woche wie der Sam Altman hat der Dave noch wahrscheinlich nicht gerade erlebt, aber für ihn doch auch sehr eine erfreuliche. Oder wie ich es mir aufgeschrieben habe, Star Wars Universum hat gerade eine Erschütterung in der Macht gespürt, weil
sehr schön.
Der Dave Filoni zum Chief Creative Officer von Lucasfilm ernannt wurde. Er war vorher schon Executive Vice President. Das klingt jetzt ein bisschen noch mehr, als es wahrscheinlich ist. Die Position hat er mit drei anderen noch zusammen gehabt. Also es ist nicht der, der Senior Vice President. Also nur zum, er ist nicht plötzlich Vizepräsident
von Lucasfilm. Das finde ich immer so geil, die Vice President. Es gibt in den amerikanischen Unternehmen gibt es immer so viele Vice Presidents. Und ich frage mich nicht mehr, eigentlich Vize müsste doch jemand sein.
eigentlich schon. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, jetzt hat er die neue Position auch noch mit dazu bekommen, der Chief Creative Officer. Das heisst, er wird bei sämtlichen künftigen Star Wars Projekt schon von Anfang an, also schon bei der Entwicklung des Stoffs, wieder dort involviert sein und ein wichtiges Wort mitzureden haben, weil er ist ja schliesslich der kreative Chef. Und wo ich das gestern so in der Redaktionsrunde mit unseren anderen Kolleginnen und Kollegen erzählt habe, bei dem Themenmeeting, was so Themen vom Tag sind, haben mich alle gefragt, Wer zum Teufel ist der Dave Filoni? Und ihr gehört von dem. Die schnelle Antwort ist, er ist der Messias, also der Heilsbringer von Star Wars. Zumindest für die meisten Hardcore-Star Wars-Fans. Die lange Antwort ist, er ist eigentlich der Mann, der damals 2005 von George Lucas erwählt wurde, um seine Animationsreihe Clone Wars zu machen. Und wenn der George Lucas der Jedi-Meister ist vom Star Wars-Universum, dann ist der Filoni quasi ein bisschen so sein Padawan gsi oder sein Padawan geworden. Er ist wie so sein Protégé. Und der George Lucas hat ihn wirklich also ziemlich wortwörtlich unter seine Fittiche genommen und ihm eigentlich alles beigebracht über das Star Wars-Universum, wo er sich damals ausgedacht hat, wie es funktioniert, was es ausmacht, was die Figuren sind, wie die Macht funktioniert und so weiter und so fort. Und ja, also wenn heute der Filoni redet, dann redet eigentlich der Mensch, der wahrscheinlich am meisten über Star Wars weiss, abgesehen vom George Lucas selber.
Ah, und eigentlich von dir.
Von mir, ich bin der Dritte. Ich komme an dritter Position. Ganz unbescheiden. Das Problem ist natürlich, später, wo Disney Star Wars gekauft hat und der George Lucas damit gegangen wurde, er hat es halt verkauft, darum ist er gegangen, hat Disney als einer der ersten Aktionen auch noch gerade Clone Wars abgesetzt gehabt. Filoni ist aber trotzdem geblieben. Er hat dann die Animationsserie Rebels dürfen machen. Er hat später bei The Mandalorian eine wichtige Rolle auch noch gehabt. Zuerst als Produzent und Autor, in der zweiten Staffel sogar als Regisseur. Und das hat ihm immer mehr und mehr Einfluss gegeben innerhalb von Disney oder innerhalb von Lucasfilm. Und er hat dann sogar Disney können dazu überreden, am Schluss doch noch eine siebte und letzte Clone Wars Staffel zu machen. Und für viele Fans ist das immer noch die beste Staffel sogar. Also ist die beste Staffel von allen sogar. Und ja, weil das auch so gut angekommen ist, ist dann unter seinen Fuchtel von Filoni auch noch The Bad Bad entstanden, Tales of the Jedi, das sind alles Animationsserien, die bei Fans sehr, sehr gut ankommen. Und ja, nach der dritten Staffel von The Mandalorian hat er dann auch noch zuletzt bei Ahsoka quasi seine erste eigene Live-Action-Serie wirklich dürfen stemmen als Showrunner und nicht nur als Autor oder Produzent. Und Ahsoka, wo am Anfang ein bisschen langsam ins Rollen gekommen ist, bei den Leuten am Anfang ein bisschen noch zwiegespalten war, hat dann später doch recht Fahrt aufgenommen. Es hat zwei Folgen drin, die zu den bestbewerteten Folgen auf IMDb gehören, die von alles, was im Star Wars-Universum je entstanden ist. Und das sind Hunderte von Episoden, wenn du alles irgendwie zusammennimmst. Also irgendwie. Und jetzt der nächste grosse Schritt, den er machen darf, ist sein erster eigener Kinofilm. Und der wird irgendwie 2026 in Kinos kommen. Also all das, um zu sagen, was der Mann macht, hat Hand und Fuß. Und es hat einen Grund, warum Hardcore-Fans sagen, das ist der Messias. Weil immer, wenn er etwas macht, sagen alle, er schafft es, das gute alte Star Wars-Feeling zu beschwören, wo noch vom George Lucas kommt. Und wenn Disney etwas ohne ihn macht, namentlich vor allem durch die Präsidentin Kathleen Kennedy, also die Lucasfilm-Präsidentin, dann kommt es scheiße raus. Zum Beispiel Sequel-Trilogie oder Solo-Spin-Off. Das sind so Projekte, Kinoprojekte, die bei den Fans ja extrem schlecht angekommen sind und wo ich als massiver Star Wars-Fan, ich mag die Sachen, aber ich sehe auch Kritik, wenn die Leute sagen, dass es wirklich die erzählerische, wie soll ich sagen, die narrative Richtung fehlt in all diesen Projekten. Oder jedes Mal, wenn ein Sequel-Film rausgekommen ist, hat die Rückgänge gemacht, was im vorhergehenden Film etabliert worden ist und so weiter. Und
dann genau wäre ich in der neuen Rolle als Chief Creative Officer der würde sagen, hey, wir brauchen einen Plan von Anfang an, wir müssen wissen, wo die Trilogie angeht. So.
perfekt auf den Punkt gebracht. Genau das ist seine Rolle. Oder genau das soll er jetzt eben als Chief Creative Officer überwachen. Dass das Star Wars-Universum, vor allem Serien sind am Laufen. Es kommen jetzt auch noch Skeleton Crew kommt demnächst. Was kommt? Die Acolyte, Andor, zweite Staffel. Serien sind eigentlich mehr oder weniger etabliert. Und dort hat er auch fast überall seine Finger im Spiel. Aber was jetzt da Disney als nächstes mit Star Wars machen will, ist es wieder im Kino gross zu machen. Mhm. Da haben wir jetzt ja eine mega lange Pause gehabt. Wann ist The Rise of Skywalker, ich glaube 2019 oder so, ist der im Kino gekommen. Das war vor 4 Jahren.
Ach, krass, ja.
Und der nächste Kinofilm kommt frühestens, wahrscheinlich erst 2025, 2026. Also es geht noch eine Weile. Und bis es so weit ist, soll er wirklich da eben all die Projekte, er sagt, hey, ich plane kurzfristig, ich plane, I'm playing irgendwie, keine Ahnung, The Big Game oder so etwas, hat er gesagt. Also er plant langfristig und er ist jetzt wirklich da eigentlich zum Star Wars im Kino wirklich wieder auf die Beine bringen und dem Ganzen narrative Richtung geben. Und weil es der Filoni ist, ist das natürlich auch noch alles im Geiste von George Lucas, was ein kluger Schachzug ist von Disney, wenn sie so einer reinsetzen, dass die Fans wieder auch ein bisschen zufrieden sind. Ja, und darum ist das eigentlich, ich glaube, für uns Star Wars, vor allem für Hardcore-Star Wars-Fans, wirklich eine verdammt gute Nachricht.
Aber dass die Rolle, die er jetzt hat, hat es in dem Fall vorher nicht gegeben, weil so bei der Sequel-Trilogie, weil es so ein bisschen unklar ist, aber eben, das hat niemand gegeben, der gesagt hat, hey, wo so das Ganze überwacht hat, das Big Picture voll überwacht hat.
Voll, also so ließ ich das auch raus, so wie das berichtet wurde. Und so habe ich das auch zum Beispiel einfach das Buch, wo der Disney-CEO, der Bob Iger, geschrieben hat, damals hat er auch zugegeben im Buch, ja, wir haben Star Wars gekauft und der Druck von den Investoren, Film rauszubringen, ist riesig gewesen. Und das stimmt, wir haben wirklich von Film zu Film mehr oder weniger geplant. Also wir haben den ersten einfach mal so schnell wie möglich rausgeschossen. Ohne aber zu wissen, was für den zweiten und den dritten Film dann noch geplant ist. Und es ist dann wirklich genau das rausgekommen dabei, oder? Die narrative Richtung hat gefehlt.
Genau, das hat man halt gemerkt. So völlig zerstreut und irgendwie, ja.
Und ein bisschen mal da noch Spin-off Solo und da noch ein bisschen Spin-off Rogue One. Eine von den besten Sachen, die Disney jemals gemacht hat. Aber das ist eigentlich auch ein bisschen random, wenn man es so anschaut im grossen Ganzen. Und ja, jetzt sieht es aus, als ob man quasi als ob man den Dave Filoni ein bisschen zum Kevin Feige von Marvel oder von Lucasfilm will machen. Es ist ein bisschen der Mastermind, der das im Griff hat und der auch weiss, von was er reden will.
Ja. Beim Feige hat aber, finde ich, das Blatt schon ein bisschen gewendet. Was man so, der hat genau, das war lange der Messias gewesen, und mittlerweile wird er als Grund für so etwas, wo Marvel jetzt hinsteuert. Aber das ist gut, der Feige ist ja jetzt noch nicht da. Das heisst, es könnte jetzt erst der Aufstieg
kommen. Es kommt der Aufstieg. Wie heisst, you either live long enough, you die a hero or you live long enough to become the villain.
Ja, genau. Jetzt kann man schauen, wie lange es schafft. Okay, gut. Also kommt, dann würde ich sagen, wechseln wir noch in Big Screen. Play the five tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Luca, du hast mal wieder Sitzfleisch beweisen und hast dir das monumentale Napoleon gegeben. Obwohl, das ist dann gleich nicht so lang, wie ich gedacht habe. Ich dachte, er ist sicher 3 Stunden, er ist nur 2,5 Stunden gewesen. Haben sich die gelohnt?
Nein. Leider nicht. Leider nicht für meinen Geschmack. Und ich habe mir letztens überlegt, also gerade vor dem Podcast, habe ich mir überlegt, wahrscheinlich die Leute, die mir zuhören, was denken die echt von mir? Was für ein ambivalenter Typ bin ich? Irgendwie letzte Woche rede ich über The Marvels, so, also, hey, ist eigentlich ein mega geiler Film und so. Und jetzt kommt da der Historiendrama Napoleon und dann komme ich und sage, das ist so ein Katz, so nein. also, wann habe ich meine Ansprüche oben und wann nicht? Die Sache ist eben die, wenn einer von den besten Schauspieler von unserer Zeit, der Joaquin Phoenix, einer von den vielleicht grössten Feldherren von unserer Zeit spielt, und zwar der Napoleon, und der Regisseur dabei Ridley Scott heisst, der Filme wie Gladiator gemacht hat zum Beispiel, oder Aliens, Black Hawk Down, Kingdom of Heaven und so weiter und so. Also weißt du, einer, der auch krasseste Filme, dann sind die Erwartungen halt einfach anders. Dann erwarte ich etwas anderes und genau. Ja, oder? Genau an diesen Erwartungen scheitert Napoleon.
Zumindest wieso eigentlich unfair ist. Eigentlich muss man ja sagen, weißt, es ist einfach ein guter Film oder nicht. Wenn jetzt der besser ist als ein Marvel-Film, warum?
Ja, nein, aber dass man eine Erwartungshaltung hat. Obwohl ich, bei mir ist es aber schon so, Ridley Scott, finde ich, ist eben ein Hit and Miss. Bei absolut deinem Beispiel, finde ich, hat es auch gezeigt. Ich meine, Black Hawk Down, ja. Und eben Aliens, oder?
Ja, Film. Eben, genau.
Nein, das stimmt nicht. Aliens, das hat der
James Cameron.
Genau. Er hat den ersten gemacht.
Genau, Alien.
Okay, stimmt. Der ist aber schon, eben, der ist super, aber eben, ist nicht alles. Ja gut, eben, aber der ist jetzt wieder so ein bisschen gespannt, wo die Leute spaltet.
Der ist eher wieder ein Miss und das hat wahrscheinlich einen ganz speziellen Grund, nämlich, dass er eben nur 2,5 Stunden lang ist und der Ridley Scott hat schon bestätigt, dass eigentlich sein Cut, sein Director's Cut, ist im Moment etwa 4 Stunden lang, ein bisschen länger sogar. Sie versuchen es noch ein bisschen runterzukürzen, aber das, was man nachher auf Apple TV, wenn der Film auf Apple TV kommt, ist eigentlich von Apple produziert, der Film, und von Sony im Kino vertrieben. Oh. Wenn der Film dann auf Apple TV kommt, dann wird er eben in seiner Director's Cut-Fassung rauskommen, was wahrscheinlich eben irgendetwas um die 3,5 bis 4 Stunden lang wird sein. Das, was Sony uns ins Kino gebracht hat, Sony hat gefunden, nein, so viel wollen die Leute nicht im Kino hocken, ist eben die aber gestutzte 2-Version.
Aber haben sie recht? Wollt im Kino wirklich nicht 3 Stunden hocken? Das ist einfach ein Scheiß.
Wieso? Also, aber es ist Begründung eben. Es ist wirklich, das ist das Gefühl, dass er weniger wird laufen, wenn er so überläng ist. Das ist ja, echt das.
Das ist eigentlich das. Also, es gibt irgendwie so die ungeschriebene Regel von diesen Film, von vielen Filmstudios, dass ein Film nicht länger als 2,5 Stunden
okay.
darf gehen. Das ist irgendwie so der Sweet Spot von einem schönen, langen Film, der aber eben dann doch nicht zu lang ist. Und das ist einfach am massentauglichsten und das wird am meisten Geld rein. Und darum ist das so die Hürde, wo irgendwie so, ja, jeder Film muss auf 2,5 Stunden abgestutzt werden, wenn er länger geht. Außer du bist ein Regisseur mit Einfluss wie der Chris Nolan oder der Martin Scorsese, der dann eben gleich 3,5 Stunden bringt. Und wenn die gut sind, wie jetzt zum Beispiel im Fall von Oppenheimer oder auch Killers of the Flower Moon, zum eben gerade bei diesen beiden Regisseuren bringen, dann bleiben die Leute im Kino und dann gehen die Leute auch ins Kino. Und dann hat der Film auch finanziellen Erfolg und wird nachher auch mit Preisen behäuft. Also ich finde, die Diskussion von diesen Filmstudios muss nicht sein Filmlänge, sondern Filmqualität. Wenn du einen guten Film hast, dann darf er auch länger gehen. Kingdom of Heaven, um beim Ridley Scott zu bleiben, ist ein anderes Beispiel. Jetzt tun wir ein bisschen ausholen, nachher kommen wir auf Napoleon. Aber Kingdom of Heaven ist auch so ein Film, das ist der Film über Kreuzzüge in Jerusalem. Und der ist im Kino gekommen und ist dort recht massivst abgelost. Und dann erst Monate später hat Ridley Scott den Director's Cut rausgebracht und die Leute haben gesagt, aber was, es gibt einen Director's Cut von dem. Der ist dann tatsächlich 1 Stunde länger oder sogar 1,5 Stunden länger. Das ist ein hoher Brocken von einem Film. Aber unisono, alle Kritiker sagen, das ist ein Meisterwerk und vielleicht sogar einer der besten Filme von Ridley Scott ever. Und das ist der Menschheit im Kino beraubt worden. Die Menschheit hat so ein Meisterwerk verpasst, weil das Studio gefunden hat, nein, solange wollen wir die nicht ins Kino schicken. Also, bei dieser Diskussion habe ich eigentlich eine klare Meinung. Hey, wenn du Qualität hast, dann bring die scheiß Qualität ins Kino. Und ja, dann werden die
aber
Leute
es erstaunlich, dass jetzt Sony gerade, weil Ridley Scott ist jetzt, er ist auch so ein Household
Name. Aber
warum
schon,
macht man das dort? Und bei den anderen nicht. Scorsese ist ja, wie du sagst, ist ja jetzt gerade 3,5 Stunden oder so, glaube ich, im Kino. Warum geht es dort und beim Ridley Scott nicht? Das ist irgendwie...
Hey, das müssen wir, ist eine gute Frage, ist eine Frage für die Studios. Der Ridley Scott selber sieht sich auch. Es gibt so eine lustige Aussage, er hat ja mal einen Exodus gemacht vor ein paar Jahren, die Moses-Geschichte. Und zeitgleich hat der Darren Alfonsky, wenn ich es richtig, seinen Namen richtig ausspreche, so ein jüngerer Regisseur, hat die Verfilmung von Noah ins Kino gebracht, mit dem, auch mit dem Russell Crowe dort in der Hauptrolle. Also zwei so Bibel-Epen, die fast gleichzeitig ins Kino gekommen sind. Und der Darren Alfonsky war ein bisschen früher gewesen und die Leute haben Ridley Scott gefragt, ja, wie passt dir das, dass jetzt dir der Alfonsky da in die Parade reinfährt mit seiner Ding? Und der Scott hat gesagt, so, I don't give a fuck, I lead the way. So. Er ist der. Nicht er ist mir in die Parade reingefahren, ich bin ihm in die Parade reingefahren. So sieht sich der Ridley Scott. Naja, okay.
Gut, aber in dem Sinne, ich sage nur zum kurz, nachher mit dem anfangen. Aber in dem Sinne, die Filmauswahl, ich finde wirklich, das ist so von Sachen wie Blade Runner und Alien. Ja. Aber dann hat er auch Alien Covenant und irgendwie.
Prometheus.
Ja, oder irgendwie, ich weiß doch nicht, American
House Gangster of Gucci. Ist doch,
ja, und Hannibal war auch noch so mäßig und die Akte Jane, ich weiß nicht, also ich sage nur, der hat halt auch einfach ein mittelmäßiges Zeug produziert und dann findet man vielleicht halt, muss nicht 3 Stunden sein. Anyhow, genau, wie sind denn die 2,5 Stunden?
Die 2,5 Stunden. Fangen wir mal an, um was geht es überhaupt in diesem Film? Also natürlich, obviously, um den Napoleon. Der Film fängt an in Paris vom Jahr 1789, wo Marie Antoinette, die letzte Königin von Frankreich, gerade zum Schafott marschiert und während dem Geschichtsunterricht nicht wie ich gerade einen Fensterplatz gehabt hat, der ahnt schon, was wir da sehen. Nämlich der Höhepunkt von der Französischen Revolution, sprich die Köpfung von der Königin, wo damit eben auch ein bisschen so der endgültige Fall von der französischen Monarchie war. Und mittendrin in dem Pöbel ein ruhige, gelassene, beobachtende Person, einen jungen, ehrgeizigen Artilleriekommandant, nämlich den Napoleon Bonaparte. Und der hat dann sehr schnell gezeigt auf der nachfolgenden Republik von Frankreich, was er für ein überragender Stratege ist und was für taktische Fähigkeiten er hat. Zum Beispiel 1793 bei der Befreiung von der Küstenstadt Toulon, wo er eben von den Royalisten befreit hat, eigentlich mit einer viel zu kleinen Armee selber. Und so ist er selber dann sehr schnell zum General aufgestiegen und direkt in den Armen von der Josephine de Beauharnais gelandet, gespielt im Film von der Vanessa Kirby. Eine etablierte Persönlichkeit, eben mit Verbindungen zu einflussreichen Kreisen in der Pariser Gesellschaft. Und ja, eben das war so ein bisschen sein Eintritt gewesen, auch in diese Kreise, um seine Macht zu festigen. Und was dann folgt ist, das könnte man sagen, Wikipedia-Eintrag, aber ich sage dem lieber ganz dramatisch Geschichte. Ja, warum ist der Film so enttäuschend? Also eben, wir haben ja schon darüber geredet, die 2,5-Stunden-Version, das merkt man im Film einfach an, als ob da ganz viel Fleisch eigentlich am Knochen wäre, wo buchstäblich geschnitten worden ist. Und der Film hat Lücken und das merkt man zum Beispiel am Napoleon sein Genie, finde ich etwas, wo im Film überhaupt nicht überkommt. Also man sieht, bei Schlachten sieht man ihn meistens relativ unbeeindruckt reinschauen, mit so einem gläsernen Blick, und er nimmt eigentlich nie wirklich Einfluss auf diese Schlachten, außer dass er einmal am Anfang ein Handzeichen gibt, um mit der Kanone abschiessen und dann hält er sich den Rest von der Schlacht einfach die Ohren zu und macht nichts. Und ich frage mich, hä, hat das Drehbuch wirklich nicht können mehr hergeben? Ist das wirklich, da fehlt doch etwas, oder? Da ist doch irgendetwas weggeschnitten worden, weil da hat es irgendwie Szene, da hört man, da redet man über sein taktisches Genie. Er sagt auch in einer Szene, hey, der junge Bursche, also der Zar von Zar Alexander von Russland, der hat seine Taktiken eben bloß kopiert, aber er versteht sie nicht. Und ich frage mich, welche Taktiken versteht er nicht? Ich würde sie gerne sehen, wo was du redest. Es gibt keine Szene, wo er irgendwie mit seiner Kommandantin im Kommandozelt über eine Karte bügt und irgendwie die Taktiken ausdenkt oder irgendwie eben die Schlacht vormacht und sagt, was machen wir, was machen die anderen, wie können wir das kontern und so weiter. Er sagt später mal im Film, ja, eigentlich alles, was er mache, ist, also seine Taktiken sagen pure Geometrie. Er weiß halt einfach, wie man Kanonen muss richtig aufstellen. Aber auch das wird nicht wirklich irgendwann mal gezeigt. Also weißt du, es wird viel gesagt und nichts gezeigt. Und das finde ich einfach mega schade. Also, gerade bei einem Kandidat wie Napoleon müsstest du das doch irgendwie rüberbringen. So wirkt er eigentlich die ganze Zeit, als ob er einfach das größere Budget als sein Gegner hat und mehr Kanonen und mehr Pferde und irgendwie sonst gar nicht irgendetwas, was im taktischen Genie überkommt. Auch wenn die Schlachten selber, und das möchte ich wirklich auch nochmal rausstreichen, die sind wahnsinnig gut inszeniert. Also wenn ich wirklich, der Trailer ist gemacht, um die Schlachten wirklich so zum Detail rausstreichen, dass er wirklich gut kann. Die haben wenig Computereffekt. Du hast wie beim Ridley Scott immer hunderte von Komparsen, wo wirklich das Bild bis hinten in den letzten Rängen hinten noch ausfüllen, wo ich mich frage, wie hat man das logistisch gemacht, das inszenieren, die Leute zu kontrollieren, und da werden wirklich Bilder gemalt von diesen Schlachten, wie damals bei Saving Private Ryan oder bei Maximus in der Schlacht gegen Barbarenstämme in Germanien, um bei Gladiator bleiben, um nachher bei Ridley Scott bleiben. Also das sieht, das kann er. Und das wirkt auch in diesem Film. Und für das ist eigentlich die grosse Leinwand da. Und das ist immer noch grossartig. Da gibt es keine Diskussion. Also da würde ich Napoleon wirklich nichts wegnehmen. Er sieht fantastisch aus, der Film. Das Problem ist einfach...
Das ist eben aber genau das, wo ich die paar Rezensionen gelesen habe. Ich habe nicht gedacht, schon von Anfang an, wo ich ziemlich sicher war, was wird gut sein, wird eben episch wird es aussehen. Das ist sowieso das Technische, das checkt man, oder? Aber eben, dass dann dazwischen genug spannend ist,
vielleicht. Das ist etwas ganz anderes. Und das ist eben, dort fangen die Probleme an. Also, in der Schlacht habe ich schon mal gesagt, okay, dass man sein Genie dort so sieht, das finde ich schade, aber über das kannst du noch drüber hinwegschauen, weil die Schlacht selber sieht wirklich grandios aus. Was dazwischen passiert, ist eigentlich immer das Gleiche. Der Napoleon geht in eine Schlacht, kommt zurück in seine toxische, verdorbene Ehe mit der Josephine. Und die zwei haben, also ich weiß nicht, der Film sagt einem wieder die ganze Zeit, dass sie sich heiß und innig lieben, aber wenn sie zusammen im Bild sind, dann hassen sie sich nur, dann schreien sie sich an, sie tun sich gegenseitig Vorwürfe machen und so weiter. Es ist eigentlich eine huere toxische Ehe. Es soll uns wahrscheinlich irgendwie ich weiß gar nicht, was uns der Film damit sagen will. Und die zwei Schauspieler, Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby, die haben null Chemie miteinander. Es gibt nicht einmal irgendwie eine Verbindung zwischen den Schauspielern, die sagen können, okay, man spürt irgendwie, dass sie sich lieben. Auch wenn da irgendwie so eine komplizierte Sache, ich meine, es gibt ja so komplizierte Beziehungen, wo man eigentlich sich gegenseitig nicht gut tut, aber irgendwie, man braucht sich trotzdem wie die Luft zum Atmen. Aber warum entsteht das? Weil es eben doch irgendwo mal einen Moment gibt, wo man eben schöne Momente miteinander hat, und das sind wie so Wassertropfen in der Wüste, und an denen hängt man sich fest, und die Wassertropfen sieht man in dem Film nicht. Auch da wieder etwas, wo wahrscheinlich der Schnittscher zum Opfer gefallen ist, wo uns ein bisschen mehr über den Hintergrund geben würde. Gibt es nicht, sehen wir nicht. Wir sehen stattdessen, entweder streiten sie sich wirklich übelst und auf keine schöne Art und Weise, oder sie haben unhuren fremdschämmigen Sex miteinander, wo irgendwie Vanessa Kirby keine Miene verzieht und der Napoleon sie ohne jegliche Funken Erotik, aber genauso energisch wie ein Häschen von hinten rammelt. So wirklich rammelt. Das Wort hat wirklich, wo du wirklich dort hockst und sagst, fuck, what? Und das sind so komische Sachen.
Das haben sie wieder drin gelassen.
Das haben sie wieder drin gelassen. Und das habe ich beim Trailer schon ein bisschen so befürchtet, wo ich gesehen habe, also, es sieht aus, als ob man Erotik im Film einbaut, um so ein bisschen den verrauchten Look, weißt du, so ein bisschen so, ja, wir wollen nicht nur ein Schlachtengemälde, es soll auch ein bisschen verraucht sein, weißt du, so ein bisschen so, vielleicht sogar etwas für die Frauen, weißt du, so ein bisschen so, die Verbotene. Aber es, wenn du das siehst zwischen Dragon Phoenix und Vanessa Kirby, es passt einfach nicht zusammen. Ich bringe die zwei nicht zusammen. Und die haben anderes. Es ist überhaupt immer ein bisschen so die Tonalität. Eben, der Dragon Phoenix habe ich schon erwähnt. Ich werde nicht so warm mit ihm in diesem Film. Er ist für mich einer der besten Schauspieler im Moment, vielleicht sogar ever. Er ist ein grandioser Schauspieler. Aber in diesem Film werde ich nicht warm mit ihm. Er wirkt in gewissen Szenen wie ein AAA-Schauspieler, der für den Oscar kandidieren will, und in anderen Szenen wirkt er wirklich wie eine Napoleon-Karikatur, wo eben, wie ein Bums, das ist ganz komisch, es gibt andere Szenen, da kreucht er unter dem Tisch und macht sich wie ein, macht so Schweinegeräusch, weil er sich ein bisschen so schmutzig wie ein Ferkel irgendwie sich an seine Josephine will anmachen, und du schaust das an und denkst, hä, was, ist das jetzt Saturday Night Live oder ist das Ridley Scott? Also, alles, was eben außerhalb von diesen Schlachten passiert, ich bin wirklich nicht daraus gekommen, genau was der Film sagen will, was der Film mir mitteilen will. Am Schluss habe ich eigentlich auch nichts Neues über Napoleon gelernt. Ich weiss, der Film sagt mir, dass er ein Mann ist mit einem wahnhaften Antrieb, sein Land zum Sieg zu führen. Kostet es, was es wolle. Auch wenn er Hunderttausende von Soldaten für das in den Tod schickt. Aber den Wahn hat er. Aber wieso hat er den Wahn? Was treibt ihn an, so ein Mensch zu sein? Ist es einfach nur Ehrgeiz oder nicht? Keine Ahnung. Hat die Liebe mit der Josephine etwas mit ihm zu tun? Ist der Druck von seiner... I don't know. Der Film erklärt mir das null. Es ist einfach nur eben Szene, Schlacht, Bumsen, Schlacht, Streiten, Schlacht, Streiten,
Aber
Bumsen,
hast du das Gefühl, also ich meine eben, sie wollen ja noch relativ viel einbauen oder eben wieder, oder was rausgeschnitten haben. Also bist du optimistisch, dass das dann ein guter Film wird?
Ich glaube, ja, ich bin recht optimistisch. Und zwar, weil ich einfach ein Beispiel von Kingdom of Heaven kenne, ja, wo die Kinoversion wirklich auch sehr vergesslich war. Also nicht schlecht, aber auch nicht wirklich besonders gut. Und der Director's Cut hat mit den anderthalb Stunden, die dazukommen, sind so viel hinzugefügt. Eben vor allem an all diesen ruhigen Momenten, an diesen Charaktermomenten. Es ist natürlich dann ein Slow-Grind-Film, wo jetzt nicht so bombastisch und schnell und actionreich ist wie die Kinoversion, aber wenn du in der Mood für das bist oder wenn du für das auch, wie soll ich sagen, wenn das für dich appetitlich ist, eben auch mal einen langsamen Film zu gehen, der aber eben seine Charaktere schön entwickelt und mitnimmt und du über seine Sachen erfährst und alles dann auch Sinn macht, oder was dann passiert, dann fesselt die das. Und meine Hoffnung ist, dass die Director's Cut von Napoleon eben genau all die Lücken erfüllt, die ich jetzt erwähnt habe, die mir fehlen, wo dann alles wieder Sinn ergeben. Und dann kann ich auch das andere wieder viel, viel mehr schätzen. Das werden wir aber halt erst sehen, wenn der Film auf Apple TV rauskommt. Vielleicht habe ich jetzt da einen mega Rant über den Film gemacht, wo halt einfach, ja, logisch, ist auch, die Vision ist eigentlich eine andere als das, was im Kino gekommen ist. Und wenn es dann irgendwie vielleicht Ende Jahr, Anfang nächstes Jahr auf Apple TV kommt, würde ich sagen, wow, einer der besten Filme vom Ridley Scott ever.
Das spielt ja keine Rolle denn. Der Film ist ja jetzt, der Film ist der Film und der andere ist ein anderer. Das sind ja wie zwei verschiedene Filme. Ich sage, du musst schauen, sie tun dann einfach eine Stunde lang sechs Szenen drin.
Genau. Bitte nicht.
Ich spürst immer mehr Chemie oder so. Ja,
ja, genau.
Nein, ich meine, schau dir, nein, das...
Ja. Ja, ich warte sicher. Also
ich schaue es dann wirklich auf Apple TV. Ja,
ja, egal, aber es ist wirklich schade, aber die Schlachten würde ich schon gerne auf der grossen Leinwand sehen. Das ist schon schade. Aber ich glaube, ich warte auch in dem Fall.
Ich meine, wenn er einen richtigen Erfolg dann wird werden, dann bringt es ihn eh nochmal ins Kino. So läuft es mittlerweile auch immer, oder?
Ja.
Ja, ja, gut.
Sehr gut.
Das ist Napoleon, läuft jetzt im Kino oder dann eben in ein paar Monaten auf Apple TV.
Weiss man leider noch nicht, wann. Also ich probiere es gut, es gibt noch kein Datum, sonst hätte ich es erwähnt.
Ja, der, ja, stimmt, das weiss man mittlerweile gar nicht mehr. Aber 3 Monate sind ja mindestens, oder? Mm.
Kommt auch immer auf darauf an, wie gut der Film im Kino läuft. Es gibt auch Filme, die nach 1,5 Monaten schon plötzlich auf dem Streamingdienst sind.
Ja gut, also komm, dann machen wir auf etwas weiter, wo man schon jetzt kann die Heim konsumieren, in unserer Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Der Domi hat nämlich Like a Dragon Gaiden, The Man who erased his name. Das ist viel zu langer Titel. The Man who erased his name. Ich habe es echt gespielt, aber ich hatte keine Zeit, um mehr als eine Stunde drin buttern. Wie weit bist du schon?
14 Stunden. Plus minus, ja. Ich bin im dritten Kapitel von 5 Kapiteln. Bei ungefähr 14 Stunden. Und das Spiel gilt als eines der kürzeren Games in der Serie. Und bin gleich schon bei 14 Stunden im dritten Kapitel. Ja, also es wird noch eine Zeit gehen, bis ich das durch habe. Aber eben das Spiel, das ich mit Japan gekauft habe. Es ist rausgekommen, als ich dort war und eben dort die physische Version gekauft. Schönes Sammlerstück. Und es ist wirklich so das perfekte Spiel zum Abkommen nach meinen 4 Wochen Japan. Weil das Spiel spielt in Japan und es ist so die perfekte Ersatzdroge, um nicht komplett kalten Zug haben nach 4 Wochen. Ja, wenn 4 Wochen von Japan umgeben ist, mit Sprache, Zeichen, Essen, Kultur und so, und dann hierher kommst du so.
Ich kann dir schon Tommy Senpai sagen.
Du isst deine Päckchen-Rahmen und spielst
genau. Like a Dragon. Super. Genau. Tue ich so, als wäre ich immer noch dort. Nein, das ist wirklich perfekt für das. Und darum macht es mir nicht so, glaube ich, noch mehr Spass zu spielen, als es sonst würde machen. Für die, die es nicht kennen, Like a Dragon, das ist eine langjährige japanische Spielserie. Für dich hätte die Yakuza geheissen. Und es ist noch schwierig, in ein Genre zu packen. Was würdest du sagen, Phil?
So Open World Rolle, also ja, nein, so, aber so ein Roll-Action oder ein Rollenspiel, einmal, hätte ich jetzt gesagt.
Es hat sehr viele Rollenspielelemente, ja. Und Open World, aber Open World sehr klein, sie haben sehr kleine Stadtteile. Sie meistens so berühmte Stadtteile von japanischen Städten, wo man drin kommen laufen und ganz viel prügeln und Leute verbrechen muss man dort. Genau, die Serie gibt es schon recht lang und das Spiel hier ist eigentlich wie eine Nebengeschichte. Gaiden heisst auf Japanisch Nebengeschichte. Und die Story hier erzählt eigentlich, was mit dem Protagonist von den ersten 6 Spielen passiert ist. Weil, kleiner Spoiler, nach dem 6. Spiel hat der Protagonist, der Kiryu Kazuma, das ist ein Ex-Yakuza, der sich ein bisschen entfliehen aus dieser ganzen Yakuza-Welt, aber nie ganz geschafft hat. Und beim 6. Spiel hat er dann seinen Tod müssen vortäuschen, um von all dem wegzukommen und um seine Liebsten zu schützen. Und du hast eben nie genau gewusst, okay, was ist mit dem jetzt passiert, lebt er jetzt wirklich noch, was macht er so. Wo im 7. Spiel, wo vor 2 Jahren rausgekommen ist, hat es einen anderen Protagonist gegeben und der Kiryu Kazuma, der ist weg gewesen. Und das Spiel erklärt jetzt so ein bisschen, was mit dem passiert ist eigentlich. Ist so ein bisschen wie ein Epilog zu dem, was in den ersten 6 Spielen passiert ist. Und wenn man die Spielserie lange mitverfolgt hat, ist es super geil. Es ist mega nostalgisch. Es werden mega viele so Story-Threads wieder aufgegriffen von früher. Du lernst neue Charaktere kennen, aber auch ganz viele Charaktere, die wieder zurückkommen. Und es ist wirklich recht cool. Es ist recht rewarding, wenn du schon lange dabei bist bei dieser Serie. So einen schönen Abschluss für den Charakter. Und ich habe tatsächlich, bevor ich es anfange zu spielen, habe ich noch so ein 3,5-Stunden-Video auf YouTube geschaut, wo mir die Story nochmal erklärt hat. Weil, du musst dir so vorstellen, jede Geschichte, also jedes Spiel ist so eine Seifenoper für sich und es gibt so viele Wendungen. Sam Altman ist nichts dagegen. Es gibt wirklich 10 Plot-Twists. Du denkst, das ist der Bösewicht, aber hinter dem Bösewicht ist nochmal einer und hinter dem ist nochmal einer und nochmal einer. Und du kommst irgendwann nicht mehr draußen und hast gefunden, komm, die 3,5 Stunden gebe ich mir. Es war eine gute Unterhaltung auf dem Flug zurück von Japan, um dann nochmal zu refreshen. Und es hat sich gelohnt, weil es gibt eben mega viele so kleine Referenzen. Ich finde aber auch, wenn man noch nie gespielt hat, ist es trotzdem ein guter Einstiegspunkt, weil es halt ein kleineres Game ist. Es ist nicht so overwhelming wie die 50, 60, 70, 100 Stunden Games, die du sonst hast, sondern so klein und kompakt. Also kann man sich auch geben, wenn man es vorher noch nie gespielt hat. Und eben, was machst du? Du hast so kleine Open Worlds, wo drin kannst rumlaufen, du tust ganz viele Leute verschlagen, du tust absurde Nebenmissionen absolvieren, und du bist jetzt nach deinem vortäuschten Tod, bist so für eine Geheimorganisation am Arbeiten, wo die die Tod eben vortäuscht hat für dich und für dich musst du so Geheimmission erledigen. Du bist jetzt so ein Geheimagent. Du bist kein Yakuza mehr, sondern ein Geheimagent. Mhm. Und darum hast du einen neuen Kampfstil zur Verfügung. Du bist nicht mehr mit deinen Füßen unterwegs, wie das in den ersten 6 Teilen warst, sondern du hast hure geile Gadgets. Du hast so explodierende Zigaretten, wo du auf Leute schiessen kannst. Du hast so einen so eine Faden. Ich weiß nicht, wie ich es anders kann beschreiben.
Irgendwie wie eine Faden, Peitsche irgendwie, oder?
Was?
Ist von Anfang an so eine Peitsche, einfach so eine elektrische.
Ja, so. Wo du dann so ein bisschen wie der Spider-Man Leute kannst fesseln und umeinander schiessen durch Raketenschuhe. Also wirklich ein absurdes Zeug. Aber für langjährige Fans ist es mal so ein bisschen etwas Neues und ich spiele echt nur mit diesen Gadgets. Ich spiele wie ein hure Feigling. Die Killer-Drohne ist auch noch, genau. Ich tue immer zuerst Killer-Drohne hinter mir spawnen. So eine richtige Armee habe ich mittlerweile. 50 von denen kann ich spawnen. Dann lasse ich die einfach das Zeug erledigen und gehe am Schluss noch rein, wenn die Gegner keine Health-Points mehr haben. Und mach sie fertig. ja, ist lustig. Und sonst gibt es nicht viel Neues. Die Locations sind wie in den anderen Yakuza-Spielen sie recycelt. Das macht die Spiele so ein bisschen aus. Die spielen immer wieder in der gleichen Stadt. Mhm. Darum kann das Studio so viele Games raushauen. Ich meine, das Jahr, Anfangsjahr, ist schon ein Game rausgekommen aus der Serie. Und im Januar kommt das nächste. Also die haben wirklich ein hohes Tempo und holen das Zeug einfach raus. Und das ist, weil sie halt all die Spielcharaktere und Spielumgebungen recyceln. Aber das ist auch cool. Es fühlt sich irgendwie so an, als würde wieder zurück heimkommen irgendwo. Und es sind immer kleine Sachen, die sich verändert haben. Und eben, wie gesagt, ich bin im dritten Kapitel 13 Stunden. Nehme an, es wird so plus minus 30 Stunden Spiel und der will sich noch fertig haben, bevor er im Januar das nächste grosse Game kommt, wo dann wieder der andere Protagonist im Zentrum steht. Und ja, finde ich es cool bis jetzt. Du hast 1 Stunde viel, hast du gesagt.
Ja, ich bin einfach nicht dazugekommen. Ich habe es auch lustig gefunden. Es hat mich recht ernst gedunkt am Anfang. Ja. Und was ich nachher gehört habe, die Story sagt dann halt nicht speziell spannend, weil sie halt so eingeschränkt ist, oder weil ja eigentlich alles schon bekannt
genau,
ist.
Ja.
Vor allem die Hauptstory, und das ist wie nur so eine Nebenfigur, die irgendetwas erlebt hat. Und das, dann können sie auch gar nicht so viel mit dem machen, weil das ist der Ausgang schon klar ist. Aber ich habe auch gefunden, die ganze Inszenierung und so habe ich cool gefunden. Und eben, die Kämpfe sind jetzt im Vergleich zu zum letzten, wo das da rausgekommen ist, ist schon viel, man kommt schon viel schneller für, habe ich den Eindruck.
Ja, voll. Ja. Das, was das Jahr rausgekommen ist, war ein Remake von einem 10 Jahre alten Spiel oder so. Ich finde, das hat man gemerkt vom Kampfsystem und allem. Hey, noch etwas Absurdes. Bei den Nebenmissionen oder Nebensachen, mini Spiel, die du kannst machen, bist du mal in einen Cabaret-Club gegangen?
Nein, aber ich habe von dem nicht schon gehört. Ja.
Das ist jetzt auch quasi in jedem Spiel. So Hostess-Clubs, und das ist ja in Japan, wenn du so ein bisschen in der Rotlichtviertel unterwegs bist, siehst du dich wirklich an jeder Ecke, wo du einfach gehen kannst und entweder als Mann oder als Frau kannst du halt einen anderen Mann oder andere Frau mieten für, keine Ahnung, 1-2 Stunden. Das ist nichts Sexuelles. Du hockst dann mit dieser Frau an einer Bar und redest mit ihr und sie flirtet mit dir und ihr trinkt und so eben, es geht so 1-2 Stunden, dann gehst du wieder raus. Und in diesem Spiel jetzt als Minispiel, wo du genau das kannst machen. Aber das Komische an diesem Minispiel ist, es sind nicht Game-Charaktere, wo du mit denen redest, sondern es sind echt aufgenommene Videos. Und es ist hure befremdlich, irgendwie so. Und denke mir dann immer, wenn jemand reinlaufen würde, wenn ich das Minispiel umspiele, müsste ich recht viel erklären, was sie da machen.
Vor allem, sind es nicht Pornodarstellerinnen?
Ja, es hat alles. Es hat so japanische Influencerinnen, aber auch Pornodarstellerinnen, die dort mitmachen. Also
verschneidet sich wahrscheinlich zum Teil.
Aber nicht live, also die Videos, wie gespielt werden.
Nein, es sind Aufnahmen, aber
eben. Ja. Okay.
Ja. Aber ja, komisch wird mit
Aufnahmen. Das wär der nächste Level.
Ja, genau. Jetzt live fürs Zuschauen.
Oh shit. Okay, also das ist Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Und dann ist noch ein anderes Suika Game.
Ja, was ist das? Suika Game. Übersetzt Wassermelonenspiel. das japanische Spiel, wo hure ist abgegangen, wo ich in Japan war. So ein viraler Hit dort gewesen. Und auch als ich in Japan war, ist es dann auch im Westen veröffentlicht worden, auf der Nintendo Switch, exklusiv im Moment. Und das wollte ich noch schnell erwähnen, weil es einfach, das ist echt so eins von diesen Spielen, oder? Du fährst eine Runde an und plötzlich sind 2 Stunden vorbei, ohne dass du es wollen. Und ich bin so dankbar gewesen, dass ich das für die Rückreise im Flugzeug. Es ist so der perfekte Timekiller. Und die Hintergrundgeschichte von diesem Spiel erklärt, um was es geht. Aber es sieht so aus wie ein klassisches Mobile-Game, aber die Hintergrundgeschichte ist sehr spannend. Es ist entwickelt worden von Aladdin X. Ich nehme an, das hat noch niemand von euch jemals gehört, oder? Das ist ein Unternehmen, das eigentlich Videoprojektoren herstellt, also digitale Projektoren. Und das Spiel war eigentlich so wie ein Easter Egg für eines von ihren Projektoren. Das heißt, mit der Fernbedienung können spielen dann. Und das war irgendwie recht beliebt gewesen. Und dann haben sie gefunden, tun wir das mal auf einen Nintendo eShop packen. Meine Portierungskosten sind gleich null. Das war 2021 und dann ist die Versenkung verschwunden. Und plötzlich, 2023, ist es hure viral gegangen, weil es einfach ein paar japanische Streamer und VTuber, das sind ja die mit einem virtuellen Avatar, oder? Die streamen Videos machen. Die hat es plötzlich für sich entdeckt und dann ist es explodiert. Wirklich millionenfach verkauft in Japan und jetzt eben auch im Westen veröffentlicht. Und so ein ähnlich wie bei Among Us, oder? Das ist ja auch, irgendwann rausgekommen, hat sich niemand dafür interessiert, dann hat es ein paar Streamer aufgegriffen auf Twitch und dann ist es riesig geworden und das gleiche auch hier. Um was geht es im Spiel? Hat jemand von euch mal Threes oder 2048 gespielt auf dem Handy?
Ja, natürlich. Ganz viel.
Was ist das schon wieder?
Spielen auf dem Handy, was?
Threes und beide, das Prinzip ist eigentlich bei beiden gleich. Du hast so wie ein Spielfeld, ich weiß nicht, wie es bei 2048 ist, aber bei Threes sind es, glaube ich, 4x4. Das ist so ein Spielfeld mit 4x4 Kacheln. Und dann kommen auf das Spielfeld Karten drauf mit Zahlen. Und das Ziel ist es, zwei Zahlen zusammenzubringen. Also ein 3 und ein 3 zum Beispiel, das wird dann zu einem 6. Und er muss die 6 mit einem anderen 6 zusammenbringen und so immer weiter und immer einen höheren Highscore holen. Und die Problematik ist halt, dass das Spielfeld immer voller wird mit Karten, oder? Und er muss irgendwie schauen, okay, wie bekomme ich jetzt das 12 zum anderen 12, das auf der anderen Seite ist. Und nach jedem Spielzug gibt es eine neue Karte auf dem Spielfeld. Und er ist so recht schwierig und recht ein taktisches Spiel, das auch sehr süchtig macht. Und das Suica Game ist eigentlich genau das Gleiche, nur mit Frucht und Physik. Was du da machst, du hast einen Behälter. Also, das 2D-Spiel, oder? Behälter, und du tust von oben Früchte reinschiessen. Und das Ziel ist es eigentlich, am Schluss eine Melone zu haben. Und die Melone erreichst du, indem du das andere Früchte miteinander kombinierst. Also, du fährst mit einem Kirsche an. Das Kirsche und das Kirsche gibt das Brombeere. Das Brombeere und das Brombeere gibt Pfirsich. Pfirsich und Pfirsich gibt den Äpfel und so weiter und so fort. Und die schiessest du nach und nach von oben rein. Und du weißt aber nicht, du weißt nur, was als nächstes wird kommen. Und aber nicht irgendwie, was längerfristig wird kommen. Also, du musst immer so ein bisschen deinen Plan anpassen. Und wenn oben der Behälter voll ist, dann ist das Spiel fertig. Dann musst du von neuem anfangen.
Hey, nein, ist so gut. Man kann es im Fall im Browser spielen. Ich bin gerade am Ausprobieren.
Man kann es im Browser spielen, aber es ist nicht das Gleiche, wie auf der Switch.
Und
es
gibt
mittlerweile auch im App Store gibt's 1000 Kopien schon natürlich.
Ah, okay.
Logischerweise. und eben, es ist das gleiche süchtig machende Prinzip wie bei Threes, nur eben kommt jetzt noch Physik hinzu, weil du schießt dein Zeug runter und du bist dir nie sicher, ob es jetzt richtig landet. Ob es dort landet, wo du willst, oder ob es irgendwo herspickt. Und das Problem ist auch, es gibt nachher Kettenreaktionen, die du nicht kannst voraussehen kannst. Wie zum Beispiel so irgendwie zwei grosse Melonen oder irgendetwas oben dran hast und unten dran hat sich so der Müll angesammelt, so die Kirsche und Brombeere, die du nicht hast kombinieren können. Dann schießt es ein Kirsche runter. Es geht, irgendwie schafft es den Weg runter, obwohl es gar nicht wollte. Und löst so eine Kettenreaktion auf und er tut das Zeug rausschiessen aus dem Behälter. Das macht dich so wütend. und du weißt halt wirklich nie, okay, ist es jetzt fertig oder wie lange schaffe ich es noch? Und es ist genau so ein Spiel, oder du denkst, okay, jetzt nur noch eine Runde, nur noch eine Runde, nur noch eine Runde. Und darum, ich war so froh, es war so ein gutes Spiel, um im Flugzeug richtig heimspielen. Und es kostet, glaube ich, nur 3 Stutz im Nintendo eShop. Also, wenn ihr ein bisschen Zeit weit verbraten, dann holt euch das Game. Und es gibt auch recht lustige, wenn ihr es mal auf YouTube eingebt, es gibt sehr viele lustige Compilations von Leuten, die sich richtig böse aufregen, weil irgendetwas nicht so gelaufen ist, wie sie wollen. Du kannst es wirklich nicht vorausgesehen, manchmal. Ich liebe es. Game of the Year. Aber
mobile offiziell gibt es es nicht, oder was?
Nein, aus irgendeinem Grund gibt es es nur für Switch.
Das ist wirklich schade.
Ich glaube, der Entwickler... Sie sind auch recht komisch am Anfang, als es viral ist gegangen, haben sie irgendwie unterbinden, dass das Leute streamen. Aha. Und dass Leute Videos machen. Weil sie gefunden haben, nein, wir wollen ja, dass die Leute kaufen, nicht, dass die Leute zuschauen. Also ich glaube, die sind so weit weg von dieser Gaming-Welt und haben das einfach mal auf gut Glück auf Switch portiert und haben nicht damit gerechnet, dass es so wird explodieren, wie es jetzt war.
Aber wieso haben sie es nicht wollen, dass es gestreamt wird?
Hey, ich weiß auch nicht, ich meine, auch Nintendo vor ein paar Jahren ist ja mega gegen Streaming und Content Creators gewesen, weil sie ihre Games länger gezeigt haben.
Irgendeine komische Logik. Im Online-Bereich.
Ja, genau. Ich glaube.
Hey, Aber sonst, wenn ihr ein Mobile-Game, dann wirklich das Threes, das kann man immer noch empfehlen. Das ist ein voll absolut sensationelles Game. Und kauft das und nicht das scheiß 2048.
Das ist eine Kopie von dem, oder?
Eine verdammt dreiste Kopie, die dann wirklich das Geschäft kaputt gemacht hat.
Und die grösser, also schlussendlich aber viel grösser geworden als Threes, oder? Das finde ich nur schade, ja.
Das ist bitter, ja.
Das Suica-Game basiert übrigens auch auf einem anderen Game, auf Synthetic Watermelon, einem chinesischen Game, aber schon einmal ein bisschen anders aussieht, aber das Prinzip ist genau gleich. Darum sind die Leute, habe ich so kritische Stimmen gehört, die gesagt haben, nein, du musst nicht unterstützen, aber du willst unterstützen.
Ah, shit. Ja gut, zum Glück ist es auf der Switch, Mann, für das nehme ich sie nicht für aus dem Dock. Also komm, dann sind wir fertig. Ich danke für das Mitmachen, Tommy, Luca und Samuel und euch allen fürs Zuhören und wir hören uns wieder in einer Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao zusammen.